podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist Aaron und ich begrüße euch zu einer weiteren wundervollen Ausgabe unseres wöchentlichen Wrestling Talks hier bei Spotfight. Und ja, diese Woche wird es kritisch, denn wir haben Dinge gesehen, die nicht ganz den Erwartungen entsprechen, die wir als Wrestling-Fans vielleicht gerade 2 Wochen vor WrestleMania an die WWE haben. Deswegen sprechen wir heute unter anderem über Pat McAfee und die leidige Frage, ob die WWE aus dem WrestleMania-Desaster des letzten Jahres rund um Travis Scott nichts gelernt hat. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Return von Chris Jericho zu AEW und warum er sich persönlich gegen einen letzten WWE-Run entschieden hat. Ebenso schauen wir nochmal genau hin auf die WrestleMania-Card und spielen mal ein wenig mit der Frage, ob WrestleMania 42 trotz guter Ansetzungen, aber ohne tiefergehende Storylines trotzdem überzeugen kann. Aber ihr kennt mich, ich bin zwar gut im Schwafeln, aber alleine macht mir das ja auch keine Laune und ein Gastthema kann ich mir auch nicht ausdenken, da bin ich viel zu unkreativ. Deswegen freue ich mich besonders, heute an meiner Seite einen echten Wrestling-Diehard begrüßen zu dürfen. Damit ein herzliches Willkommen zurück im Ring bei Hauptkampf. Streamer, Musiker, Content-Creator, Kalle Kuschinski, welcome back.
Oh, das ist aber wirklich hochgesteckt. Ja, vielen Dank, lieber Aaron, dass du mich eingeladen hast oder dass wir uns hier wieder mal treffen. Ja, ich bin schon 1-2 Mal, glaube ich, hier gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft genau, aber immer wieder mal gerne. Und Wrestling Die Hard ist natürlich, das schürt natürlich gleich schon eine Erwartung. Ich bin jetzt nicht jemand, der jede Woche alles verfolgt, aber seit 30 Jahren immer wieder dabei, auf jeden Fall.
Das ist doch aber eigentlich schon, also das ist ja was, ne? Kann man dich schon als Wrestling Die Hard bezeichnen. Viele Leute schaffen es gar nicht so lange, da zu bleiben oder dran zu bleiben. Kalle, ich weiß aber natürlich, dass wir auch neue Zuhörende haben. Du bist natürlich sonst aus Funk und Stream bekannt, aber mich würde trotzdem als Mr. Unwissen quasi mehr interessieren. Wie bist du denn überhaupt zu diesem wundervollen Unterhaltungssport Wrestling überhaupt gekommen?
Ja, das war tatsächlich 1996 am 7.7., das ist mein Geburtstag und das Gründungsdatum der sagenumwogenen NWO bei der WCW damals. Und meine Oma, die war leidenschaftliche Catch-and-Cookerin, so hat sie es mal genannt, und hat mir das dann einfach mal gezeigt. Und das lief ja immer zu später Stunde und ab und zu hat sie auf mich aufgepasst, wenn meine Mutter mal unterwegs war oder ne, mal aus war. Dann war Oma da und dann gab es abends immer Catch. Und eines Nachts durfte ich dann mal mitgucken. Und da war halt Bash at the Beach 1996. Also, dass das auch meine erste Show ist, da kriege ich jetzt wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn man das mal so rückwirkend so ein bisschen nachvollzieht. Aber ja, ich hatte das auf jeden Fall sofort gehuckt und damals noch schön mit diesem Receiver und der Karte bei Premiere da richtig schön da zu Hause da das abonniert und sowas richtig. Da ich glaube, per Telefon musste man sogar noch anrufen, um das dann auch zu buchen. Und ja, meine Oma Kettenraucherin zieht sich da eine Fluppe nach der nächsten rein und ich gucke da, wie Hulk Hogan die WCW aufmischt. Das war schon interessant.
Also ich glaube, ein tolleres Wrestling-Debüt als Fan hättest du ja auch gar nicht erwischen können. Ne? Also ja. Das sind so Sachen, die bleiben ewig im Kopf. Das ist bei mir wie dieses erste große Erlebnis, wo ich Brock Lesnar und Eddie Guerrero im Ring gesehen habe, damals bei SmackDown, wo sie eben über diese ganze Abhängigkeit von Eddie kurz vor seinem großen Titelgewinn sprechen, die ja auch so im Kopf geblieben ist. Das sind einfach Sachen, die leben für die Ewigkeit. Deswegen ist es auf jeden Fall schön, da hoffentlich oder vielleicht auch später mal noch bei deinem Gastthema ein bisschen nostalgischer zu werden. Aber wir gehen quasi damit jetzt mal rein in ein aktuelles Thema. Ja, denn am Freitag bei SmackDown wurde uns, den Zuschauern, die Frage beantwortet, wer denn die Stimmen in Randy Ortons Kopf so befeuert hat oder wer die Stimme war in seinem Ohr. Und nach Wochen, wo uns Fans Namen wie The Rock, Ric Flair, Kevin Owens, Cowboy Bob Orton, Pat DiBiase Jr. und selbst Triple H himself durch den Kopf geschwirrt sind, wurde der Kopf hinter all dem dann aber mit niemand geringen als Pat McAfee enthüllt. Ja, der ehemalige Kommentator, NFL-Profi, ESPN Sports, Showhost und mittlerweile ja halber Medienmogul. Genau, der Pat McAfee, somit eine weitere prominente Figur, die direkten Einfluss auf den WrestleMania Main Event nimmt. In dem Fall sogar als Sprachrohr von Randy Orton. Deswegen jetzt mal direkt die Frage vorab an dich, Kalle, bevor wir da tiefer reingehen. Und ich weiß, ja, das ist jetzt fies, weil die Frage relativ schon was suggestiert. Hat diese Fehde Pat McAfee denn gebraucht? Siehst du darin einen Mehrwert für Randy Orton und Cody Rhodes bei WrestleMania?
Also ich sag's mal so, Randy Orton ist niemand, der am Mikrofon nichts kann. Also der hat über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg eigentlich immer performt, wenn es darum geht, seine Fäden auszuspielen. Und man hat jetzt ja die letzten Wochen versucht, ihn wieder als Heel so ein bisschen zu etablieren. Er wurde halt komplett weggecheert, also es hat halt nicht funktioniert. Und da frage ich mich halt wirklich, wer diese geistreiche Idee hatte zu sagen, ja, wenn er es selber nicht schafft, zum Heel zu werden, dann nehmen wir Pat McAfee, geben ihm eine riesige Gürtelschnalle und RKO Everyone, Everybody T-Shirt und setzen ihm eine Sonnenbrille auf und sagen, Pat ist jetzt auch Heel, um ihn da so ein bisschen zu enablen. Und man hat es ja auch so gemacht, dass, vielleicht reden wir gleich noch drüber, dass er so ein bisschen die Stimmen des Internets so ein bisschen mit reinbringt, so warum, wo sind die Probleme der WWE gerade? Aber wenn es nur darum geht zu beantworten, dass ob man ihn braucht, auf gar keinen Fall. Also Randy Orton hätte das absolut alleine hinbekommen und wahrscheinlich sogar besser, weil man natürlich auch mit einem Cody Rhodes jetzt niemanden hat, wo man keine History hat, sondern die gehen ja wirklich way back. Da ist ja so viel Geschichte zwischen den beiden, die man erzählen kann. Da brauchst du dann nicht Pat McAfee, den ich eigentlich sehr mag, und seit Freitag bin ich ein bisschen skeptisch.
Ja, mir geht's genauso. Wenn man da so allgemeiner draufschaut, ich glaube, das müssen wir vorher mal, bevor wir ganz tief dann mal reingehen, diese genaue Thematik, ist das, ja, so externe Namen, die haben irgendwie immer auch so ein bisschen zwei Seiten, ne? Auf der einen Seite sind Prominente natürlich Außenstehende, die zusätzliche Aufmerksamkeit und Reichweite generieren, und das hat man ja auch irgendwie schon gesehen. Gerade ein positiveres Beispiel ist da vielleicht gerade iShow Speed, der wirklich diese Sache mit LA Knight dann auch in seinen Stream trägt, da versucht das Ganze zu sellen, mit in den Content aufnimmt, und auf der anderen Seite besteht aber natürlich auch immer die Gefahr, dass sie vom eigentlichen Kern der Storyline ablenken. Das hast du jetzt quasi auch gerade schon mit aufgegriffen, wo halt History da jetzt ist, ne? Und deswegen mal vielleicht vorab so eine allgemeinere Einschätzung. Nimmt dir grundsätzlich, wenn so prominente Figuren dann auch involviert sind oder externe Namen, das generell den Fokus so ein bisschen von der eigentlichen Fehde, oder ist es vielleicht auch ein Weg, so ein WrestleMania-Programm dann noch größer zu machen? Ja, jetzt mal allgemein, nicht gerade vielleicht hier, aber so allgemein gesprochen.
Ja, das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ich in den letzten Jahren einfach nicht das Gefühl habe, dass es organisch entsteht, sondern einfach wirklich abgegriffen wird, wer gerade popular ist. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Ganzen. Weil früher, und jetzt kommt wieder Oldschool-Kalle hervor, wenn da ein Dennis Rodman in die NWO gesteckt wird und gegen den Karl Malone und DDP antreten soll, mit Hulk Hogan zusammen, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, weil das einfach gut aufgebaut war, weil das einfach auch einen sinnvollen Werdegang hatte. Dennis Rodman war sowieso ein bisschen der kleine Rebell, ne, der auch in der NBA immer mal wieder ausgebüxt ist. Es hat alles gepasst. Aber du hast jetzt einfach das Gefühl, es werden einfach nur Namen reingestopft, die irgendwas bringen. Also die einfach nur die Reichweite halt mit sich bringen. Aber mit dem Wrestling nie in Verbindung gebracht worden. Und dann reicht es mir als Zuschauer auch nicht, dass die schon ewig gucken. Dann reicht es mir auch nicht, dass die schon ewig irgendwie Fan sind und vielleicht eine kleine Actionfigur-Collection zu Hause haben. Es muss halt Sinn ergeben, dass sie gerade im Programm sind. Und das hat mich halt schon bei Travis Scott so abgenervt, dass das irgendwie also den John Cena Heel-Turn da irgendwie, und dann wurde ja auch diese großen NWO-Vergleiche gemacht und sowas. Also klar, es hat immer einen Impact, aber es funktioniert halt nicht organisch. Die Leute sind dann auch nie oft da, sondern immer nur mal wieder. Also sie tragen die Storyline dann nicht.
Ja, und was mich eigentlich am meisten in dem Fall stört, ist, wenn dieses Involvement halt passiert ist, dass wir das jetzt eben auch im Main-Event-Bereich sehen. Ne? Früher hattest du es halt teilweise auch einfach in der Midcard, wo du sagst, hey, Leute, die so einen Push, so ein bisschen Aufmerksamkeit halt auch gebrauchen können, die haben davon wirklich profitiert. Aber wenn du dir halt gerade so Main-Event-Fäden wie jetzt letztes Jahr auch irgendwo anguckst oder halt auch dann dieses Jahr, John Cena gegen Cody Rhodes auf dem Papier, das funktioniert ohne alles. Das, John Cena ist das große Vorbild von Cody Rhodes immer gewesen. Das war der Golden Boy, der er halt sein wollte. Die Storyline schreibt sich von selbst. Dasselbe Gefühl hast du mit Cody Rhodes gegen Randy Orton, und trotzdem kriegst du halt irgendwie diese Tiefe nicht. Stattdessen wird dir wieder jemand serviert, der, naja, wie soll ich sagen, anderweitig Aufmerksamkeit generiert, wo du sagst, der Fokus verschiebt sich halt komplett von einem Inhalt, den ich als Wrestling-Fan ja eigentlich erzählt bekommen will und nicht, den ich ja für die Medienaufmerksamkeit serviert bekomme. Und wir können das Ganze jetzt mal so ein bisschen größer denken, weil da kommt automatisch die Frage auf, ja, ob da nicht vielleicht auch viel von außen gesteuert wird. Und das haben wir irgendwie letztes Jahr schon gesehen, ne, als Ari Emanuel, jetzt der CEO von TKO, wohl maßgeblich angeblich für das, was du gerade gesagt hast, für dieses Travis Scott-Involvement verantwortlich war, der dann auf einmal plötzlich Teil von WrestleMania Main Event war. Und dieses Jahr wirkt es fast so, als würde man Pat McAfee einen ähnlichen Weg beschreiten. Und das ist ja eigentlich das Absurde daran. Du hast hier Cody und Randy. 20 Jahre Geschichte. Ich meine, Randy Orton, der stand sogar mal mit Dusty Rhodes im Ring, ne? Texas Bull Rope Match. Also du hast da so viel und trotzdem hat man das Gefühl, dass man nach dieser Fehde irgendwie, oder dass man dieser Fehde noch zusätzliche Elemente geben muss und aufdrücken muss, die wieder so, oh, gegen Corporate und dann dieser Worked Shoot, was du gerade alles angesprochen hast. Ehrlich jetzt, ist es für dich dann irgendwie noch Wrestling-Storytelling oder opfert die WWE hier irgendwie gerade ganz bewusst ihre eigenen Geschichten, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Also mir kommt so vor, als ist es gar nicht mehr wichtig, diese riesen Geschichten zu erzählen, wo was dahinter steckt.
Ja, also dass Tickets verkaufen wichtig ist, das weiß man ja schon immer und das ist ja keine Neuheit, aber ich bin auch der Meinung, dass seit TKO da übernommen hat, sich das so ein bisschen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr offensichtlich verändert hat. Also die Preise schießen in die Höhe, dann kriegen sie nicht verkauft, das Programm wird immer schlechter gefühlt. Und es gibt aber auch deutlich mehr Shows, WrestleMania nächstes Jahr in Saudi-Arabien etc. etc. Das sind halt alles so Punkte, die da wohl mit reinspielen. Ich habe jetzt auch Freitagnacht vom lieben Slivo, der war ja auch schon mal hier zu Gast, noch mitbekommen. Mit dem habe ich auch zusammen SmackDown geschaut. Da war es dann einfach so, dass er mir sagte, dass wohl ein bisschen durchsickert gerade, dass Pat McAfee irgendwie so einen Hollywood-Push kriegen soll und den einfach viele Momente kriegen soll, gerade auch im Filmbusiness und deswegen jetzt auch bei der WWE vor die Kamera gezogen werden soll. Und da ist für mich das Problem, wenn zu viele Köche mitwirken dürfen, dann wird die Suppe versalzen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die WWE darf gar nicht mehr so viel WWE sein, weil TKO immer noch mal so den letzten Hammerschlag draufhaut. Und ja, man sucht natürlich immer schnell einen Boomer. Viele sagen jetzt immer Triple H, aber ich glaube, man muss auch mal ein bisschen tiefer buddeln.
Muss man definitiv. Also, ne, wir werfen ja zum Beispiel auch alle irgendwie Cody Rhodes in dem Fall zu, oh, der macht das irgendwie. Ja, aber zum Beispiel wird es auch aktuell dadurch total schwer gemacht. Also auf der einen Seite wird dann Randy Orton geturnt, ne, dem die alle zujubeln und auf der anderen Seite hast du jetzt eine Promo bei SmackDown bekommen, also inhaltlich, wo Cody sich nicht mit seinem WrestleMania-Gegner streitet und eigentlich da mal tiefer reingeht und vielleicht sagt, jetzt brauchst du auch noch Hilfe oder sonst was, sondern er shootet dann gegen Pat McAfee oder worked shootet oder wir wissen es eigentlich gar nicht, wo ich mir dann auch denke, also sind wir jetzt auf der Road to WrestleMania, bekommen wir jetzt ein Tag-Team-Match zwischen, was weiß ich, Cody Rhodes und Jelly Roll und Pat McAfee und Randy Orton, also das ist jetzt nicht dieses singuläre hier Clashen, quasi zwei Leute, die wirklich für Wrestling stehen wie nichts anderes aufeinander, sondern mir kommt es halt irgendwie so vor, als ist es ein Sidequest und das sollte dir bei WrestleMania nicht passieren. Das kann ich vertreten, wenn das mal bei einem B-PLE oder sonst was passiert, aber das kann ich nicht bei WrestleMania in irgendeiner Art und Weise verantworten. Bin ich ganz ehrlich. Stellt sich jetzt aber natürlich auch die Frage, man hat ja diese Storyline so angefangen, ne? Wer wäre denn besser gewesen, deiner Ansicht nach, in diese Rolle zu springen als Sprachrohr? Also jetzt gehen wir mal davon aus, okay, wir haben nicht die Wahl, dass Randy das alleine macht. Wer hätte denn jetzt besser gepasst von all dem an verfügbaren Namen, die uns da so durch den Kopf schwirren?
Ja, also wir haben ja am Montag bei Raw gesehen, dass die Stephanie McMahon sich mit Cody unterhalten hat, sage ich jetzt mal. Und ja, da hatte man sofort eine Connection irgendwie, finde ich. Das war sofort irgendwie passend und bei Randy also auch wenn es jetzt vielleicht nicht jeder hören will, aber Triple H wäre natürlich viel besser gewesen aus meiner Sicht, der mit ihm Evolution hatte, der ihn auch mit ein bisschen hochgezüchtet hat, so mein kleiner Golden Boy damals, so, weißt du, Randy war ja auch so ein bisschen der Schützling von Triple H, bis er seinen eigenen Weg gegangen ist und das hätte sehr viel mehr Sinn ergeben, auch wenn es vielleicht nicht jeder sehen will, aber ich bleibe auch dabei, dass Randy es hätte alleine machen können. Wenn man aber jemanden reinsteckt, dann wahrscheinlich meiner Meinung nach eher Triple H oder generell vielleicht jemanden, der schon lange nicht mehr da war. Ted DiBiase wäre halt irgendwie auch noch ein Name gewesen. Hätte jetzt nicht so viel Sinn ergeben, meiner Meinung nach, weil der jetzt auch einfach keine Rolle spielt im Ganzen. Aber ne, dann hat man nochmal dieses Legacy-Ding, alle drei zusammen so mäßig. Und ja, Pat McAfee ist einfach nur in einem gewissen medialen Hype. Das ist so meine Idee, dass er halt aber auch eine Stimme beziehungsweise ein Gesicht bei der WWE mittlerweile hat über die Jahre hinweg, auch viel Pop bekommt immer, wenn er aufkreuzt und ich kann mir nichts anderes vorstellen, dass das der letzte Grund war.
Also für mich ist es halt dann schon absurd, wenn ich sage, okay, ich entscheide mich für den medialen Hype im Gegensatz zur besseren Story, weil wir haben ja eigentlich auch in der Vergangenheit gesehen, die besseren Stories, die bescheren dir halt ganz gute wirtschaftliche Situationen über Jahre gesehen. Also es ist jetzt eigentlich auch nicht eine Story, die vielleicht dann schon bei WrestleMania endet. Bloodline vor allen anderen, Evolution oder ähnliches sind ja das, was du gerade angesprochen hast. Das sind halt Storylines, die tragen sich und erzählen längerfristig eine Geschichte. Aber ich habe halt insofern damit ein Problem, weil wie du sagst, Triple H wäre wegen der gemeinsamen Vergangenheit ein guter Name gewesen. Selbst, du hättest mir selbst, ich weiß natürlich nicht, ob verfügbar, die Geschichte mit The Rock vom letzten Jahr, der was gegen Cody hatte, der davor was gegen Cody hatte, nochmal weitererzählen sollen. Der nächste Scherge, den er ihm entgegenschickt und versucht, da entgegenzustellen. Du könntest, was weiß ich, du hast es gerade gesagt, Ted DiBiase, du hättest Ric Flair, auch wenn ich es nicht sehen will, aber der auch irgendwie eine Verbindung dahin hat. Du hättest mir sogar Kevin Owens präsentieren können, der vielleicht nicht in den Ring steigen kann gerade, aber der davor, bevor er gegangen ist, ja auch Cody gesagt hat, hey, du bist ein Heuchler, ne, du lässt vieles gar nicht zu, du stehst gar nicht dafür, und der vielleicht mit Randy gut zugesprochen hat. Also das ist für mich so ein bisschen das Problem, weil ich nicht glaube, dass, weil jetzt dein Pat McAfee da zentraler Punkt davon ist, dass wirklich mehr Leute einschalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, die Vergangenheit zeigt uns, dass es, wenn dann, kurze Peaks sind, aber langfristig ist es für mich einfach keine gute Entscheidung. Und wenn du dir das jetzt mal die Reaktionen auf all das online anguckst, also das Feedback zu diesem Segment, das war größtenteils ja vernichtend. Viele Fans konnten damit wirklich überhaupt nichts anfangen, ne? Und genau das wurde kritisiert, worüber wir hier sprechen, dass diese Story eigentlich stark genug wäre und man diese trotzdem mit irgendwelchen Elementen überlädt, die es nicht braucht. Und noch absurder wird es dann tatsächlich bei all dem, wirklich bei all dem, und da kann ich jetzt den Punkt aufgreifen, was du vorher gesagt hast, bezüglich der WCW mit früher, und du hast das ja dann auch enden sehen, dass Pat McAfee in seiner Promo selbst Punkte anspricht, die viele Fans aktuell an der WWE kritisieren. Sinkende Zuschauerzahlen, schleppende WrestleMania-Ticketverkauf, die PG-Ausrichtung, schwache Storylines und Champions, die nicht ziehen. Also weiß man scheinbar selbst ganz genau, wo die Probleme liegen, und trifft trotzdem Entscheidungen, die genau diese Kritikpunkte eher noch verstärken. Stellt sich mir dann ganz ehrlich die Frage, wann wacht die WWE denn dann endlich auf, wenn sie darüber genau Bescheid wissen? Dieses Feedback mal ernst zu nehmen und vielleicht am Ende dann auch zu sagen, okay, wir gehen darauf ein, oder ist es am Ende komplett wurscht, weil am Ende stimmen nur die Zahlen? Sind wir an dem Punkt?
Ja, ich finde, man kriegt halt über diese Netflix-Dokumentation, ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt.
Unreal?
Unreal, genau. Da kriegt man auch immer so ein bisschen mit, und ich finde es gar nicht so schlau gemacht von der WWE beziehungsweise von Netflix, wie schnell da Sachen einfach wieder über den Haufen geworfen werden. Also allein, wenn man diese ganze Thematik um CM Punk beim Main Event letztes Jahr nochmal gesehen hat, dass er da hätte auch das Royal Rumble hätte gewinnen sollen und dann irgendwie doch nicht, dann gibt man das Jey Uso, und es war irgendwie auch ganz, ganz wild. Ich denke mir, dass da auch vielleicht bei Creative wurde jetzt ein bisschen ausgetauscht, soweit ich weiß, dass man da auch einfach irgendwann schon mal gemerkt hat, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht gut, aber es ist jetzt immer noch nicht besser. So, und ich erwarte natürlich von einem Unternehmen, was so lange schon dabei ist und so viele Jahre gut funktionieren konnte, also ne, wenn man jetzt mal zwischen 1990 bis 2020 denkt, meiner Meinung nach, ist da viel Gutes passiert. Und jetzt die letzten Jahre war jetzt auch nicht alles schlecht, aber man merkt halt, es wird abgebaut, es geht viel mehr um Verkäufe, um T-Shirts, Merchandise, Tickets, und wo können wir noch hin, wo machen wir den größten Deal, Netflix, ESPN, Saudis, alles mögliche, und ja, ich habe das Gefühl, da kriegt man einfach den Hals nicht voll genug, und da frage ich mich auch, wie viel Mitspracherecht haben diese Leute dann, wenn irgendwie Milliardenhöhe Beträge gezahlt werden von Netflix, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach sagen, ja, ihr macht mal euer Ding, aber hier ist das Geld. Also das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, und da frage ich mich halt, hat das eine Auswirkung auf die Storylines, hat das eine Auswirkung darauf, wie Creative wirklich arbeiten soll und darf, gibt es da nochmal so ein, ja, macht das mal lieber so, sowas wollen wir auf unserem Programm nicht zeigen, etc., etc., da bin ich nicht drin, aber ungesund ist es immer allemal jetzt, so wie es ist.
Also wir können ja da tatsächlich auch einfach mal spekulieren, ne? Also wir kennen ja irgendwie auch große Konzerne, wie die funktionieren und dann gerade irgendwie im C-Level das Ganze ausgespielt wird. Also ein Triple H da zu unterstellen, der könne alles alleine entscheiden oder das nach vorne treiben, das wage ich ganz schwer zu bezweifeln. Und ich glaube, dass da ganz viele Entscheidungen, wie du es gerade richtig gesagt hast, getroffen werden, damit die Zahlen stimmen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass ein Cody, der jetzt da auch am Freitag bei SmackDown rausgeht, dann nochmal sagt, ja, wir haben die Zahlen geschrieben und die Zahlen und die Zahlen und ich war im Main Event und sowas, dass es nicht auch so ein bisschen immer so ein Wink mit dem Zaumfall auch an die, ja, was weiß ich, Höheren oder sonst was ist, und wegen, hey, es ist jetzt die letzten Jahre schon ganz gut gelaufen, ne? Könnt zwar die Kritik hören, aber wir liefern euch ja die richtigen Zahlen, dass ein Triple H da nicht auch drauf schauen muss, weil ganz ehrlich, der ist angestellt, und wenn der nicht die Zahlen liefert, das ist in jedem Konzern so, ja, dann bist du weg vom Fenster, ne? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann auch sagt, Jey Uso, ja, der bringt uns halt das Geld, dann machen wir halt die Storyline so, ja, Cody Rhodes ist jetzt zwar vielleicht eigentlich mit seinem Charakter schon weit drüber und er kann uns keine neuen Babyface-Geschichten erzählen, aber wir wollen es nicht finanziell riskieren, dass wir dann vielleicht erstmal so einen Dump nehmen. Ne? Und das ist halt auch einfach dieses Problem an dem schnellen Geld. Also, dass wir halt immer nur auf dieses, wir brauchen jetzt Geld, das sind Investoren, die wollen das jetzt haben. Wenn du in dieser, ich will nicht sagen Familienunternehmenssituation bist, aber die WWE war früher ja schon an der Börse, aber sie war Vince McMahon gesteuert, dann hast du eine ganz andere Situation, weil der denkt sich, naja, ich muss ja in 10 Jahren auch noch funktionieren. Ob das jetzt irgendwelchen Aktionären, Investoren noch so wichtig ist, die vielleicht nach 2 Jahren raus sind, das wage ich sehr, sehr schwer zu bezweifeln. Ne? Und ich meine, ich habe vor kurzem so ein Interview gesehen nochmal von Vince und Ari Emanuel, wo diese Fusion da von TKO dann auch passiert ist. Und dann hat ein Ari Emanuel gesagt, ja, wir werden Vince da nie reinsprechen. Niemals. Er macht sein Ding und wir machen unser Ding und gut ist. Ich gebe das Wort dann nochmal gerne an dich zurück. Ich glaube, wir wissen mittlerweile ganz genau, dass dem nicht so ist und dass das halt einfach Schwachsinn ist und dass es so nicht passiert ist.
Ja, das wäre für mich kein Problem, wenn es dann Sinn ergeben würde für mich am Ende. Also ich als Konsument habe kein Problem damit, wenn sich da oben was tut und wer das letzte Wort hat. Aber wenn ich das schaue und das Problem ist, Wrestling ist kein billiges Hobby. Also da musst du Abonnements haben, wenn du mal vor Ort sein willst, musst du Glück haben, vor allem in Europa, dass du überhaupt ein Ticket bekommst, dann ist es auch nicht günstig, es sind immer nur spezielle Spots, wenn du mal vor Ort sein willst, kostet auch einen Haufen Geld, also ich möchte damit nur sagen, alles, was sich gerade bei der WWE vor allem ums Konsumieren dreht, ich weiß, AEW ist da ein bisschen günstiger, gerade weil ich auch noch Tickets für London tatsächlich mal geguckt habe, weil ich mal hin wollte, aber vielleicht später, ich denke mir, es ist halt super wichtig, dass man eine klare Linie fährt. Also für mich ist Storyline die halbe Miete. Wrestling im Ring ist natürlich auch immer schön, wenn man mal coole Moves sieht, wenn man merkt, die Chemie zwischen den beiden Kontrahenten stimmt, wenn man merkt, das ist einfach ein unterhaltsames Match, weil das ist ja Sports Entertainment, da muss man einfach vielleicht nochmal erinnern. Es ist aber auch schäbig, wenn alle 2 Wochen was anderes passiert, 4 Wochen da eine Box rumsteht und dann kommt da nur ein Zauberer raus. Es ist jetzt halt wieder dieses, ja, Voices in my head, alle denken schon, oh mein Gott, was kommt jetzt? Und dann ist es Pat McAfee. Es ist einfach nach hinten raus immer so ein bisschen enttäuschend und zumindest für mich. Und dementsprechend habe ich einfach das Gefühl, dann ist es halt nicht so gut, wenn sich oben was tut. Weil ich sag's, wie es ist. In Triple H lebt das Ganze. Also der ist sein Leben lang nur mit Wrestling beschäftigt. Der hat alles gegeben, damit er da oben ist, wo er jetzt ist. Und kein Mensch kann mir erzählen, dass der so auf einmal innerhalb von 3 Jahren sein Gehirn verliert und nicht mehr weiß, wie Wrestling funktioniert. Das glaube ich nicht. Und das ist so mein Problem bei dem Ganzen, dass dann immer nur auf ihn gezeigt wird. Klar, der wird auch älter, klar, vielleicht ist er auch hier und da ein bisschen zu oldschool mit seinen Gedanken, weiß man nicht. Aber er hat zum Beispiel ganze Women's Division mit aufgebaut. Er hat NXT mit groß gemacht. Also wie kann man diesen Mann permanent haten? Klar, wie gesagt, nicht jede Entscheidung ist da bestimmt immer gut. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass er einer der ganz großen Köpfe dahinter ist, die auch eine gute Vision immer mitgebracht haben. Und ich glaube einfach, dass ihn ständig die Suppe versalzen wird.
Ich glaube einfach, er ist Angestellter und kann halt einfach auch nicht mehr so viel entscheiden. Und ich glaube, das muss man ihm dann auch in irgendeiner Art und Weise dann auch mal zugutekommen lassen. Ja, vielleicht die bessere Frage ist dann, okay, wenn du ganz oben, wo die Blicke draufgerichtet sind bei den Storylines, dann nicht so mitschnacken kannst, weil der da irgendjemand im Nacken sitzt, muss es dann aufs gesamte Produkt, also gerade auch in der Midcard oder so, sich so danach anfühlen. Das ist immer so ein bisschen mein Gefühl, wo ich dann eher kritisiere, wo ich sage, hey, wenn es vielleicht oben dann anderweitig gesteuert ist, könnte man in der Midcard ja doch auch noch vernünftige Storylines erzählen. Aber für mich kommt immer so ein bisschen durch, die tun sich gerade schwer und die Identität, die WWE so früher inne gehabt hat, die hat man halt jetzt nicht mehr. Und auch gerade, und ich finde, das ist so ein gutes abschließendes Wort, was das für mich ganz doll rausbringt, um dieses Telefonat, Randy Orton, Stimmen und was du gerade auch alles gesagt hast, da wurde ja dann auch mit, ja, du hast mich nochmal dran erinnert, ne, there's more than one royal family in wrestling, was irgendwie auch dieses Cody-Thema war, da denkst du, da kommt jetzt irgendjemand mit History rein und dann ist es halt am Ende, ja, irgendwie dann irgendwie Pat McAfee, klar kannst du das so drehen, aber es werden Erwartungen geschürt und das ist sehr oft das Problem, dass Erwartungen geschürt werden, Erwartungen, wo du am Ende weißt, es ist mittlerweile ein Marketingmittel, um Zuschauer zu ziehen und mit einem Payoff dahinter, den du nicht gut deliverst und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum viele mittlerweile dann halt bei der WWE sagen, irgendwie stimmt es für mich da gerade nicht. Und ich finde, dass jetzt hier an diesem Beispiel Pat McAfee und als großer Payoff kommt es dann nochmal rüber. Sachen wie Danhausen, die irgendwie abseits davon passieren, die verzeihst du vielleicht dann im Nachgang nochmal ein bisschen besser. Aber so Main-Event-Level-Sachen, wo eine Erwartung dahinter ist, ich glaube, da tun sich Leute einfach schwer.
Absolut. Ja, das Problem ist einfach, und da vielleicht kommen wir ja dann gleich dazu, ich habe einfach das Gefühl, 2 Wochen vor WrestleMania fängst du halt so eine Story auch nicht an. Gut, es geht natürlich jetzt schon 1-2 Tage mit den ganzen kleinen Angriffen und Eingriffen und hast du nicht gesehen, aber wenn du jetzt merkst, ein Randy funktioniert 4 Wochen lang nicht als Heel, okay, dann jetzt noch ein Pat McAfee hinterher schieben, 2 Wochen vor der Show, finde ich schon krass, muss ich sagen. Das ist, also mich huckt's dann jetzt nicht auch auf einmal. Ich bin dann jetzt nicht 2 Wochen vorher viel Hype da, nur weil jetzt irgendwie Randy jemand an seiner Seite hat. Und auch da vielleicht nochmal kurz rückwirkend ein Wort dazu. Ich glaube auch ein Kevin Owens hätte da viel besser reingepasst in die Konstellation. Weil du es vorhin angesprochen hast, weil der natürlich ja auch, ne, der hätte erstmal einen größeren Pop vielleicht nochmal generiert, weil so lange nicht da durch Verletzungen, und der ist auch immer für so einen kleinen Seitenhieb gut. Und mit der Randy-Vergangenheit ist das ja dann auch nochmal ein Arsch auf Eimer, sag ich.
So sehe ich das Ganze leider auch. Da hat man wirklich viel Potenzial liegen lassen. Was natürlich jetzt aber wichtig ist, ist, dass ihr da draußen, die ganzen Zuhörenden, uns mal wissen lasst, was ihr über das Ganze denkt. Deswegen schreibt uns gerne in die Kommentare. Liegen wir mit unserer Meinung vielleicht komplett falsch? Seht ihr das anders? Seid ihr trotzdem noch Hype? Findet ihr es vielleicht sogar gut, dass Pat McAfee da drin ist? Also würde uns interessieren. Deswegen schreibt uns gerne rein, sowohl auf Spotify, YouTube oder natürlich auch für unsere Supporter auf Patreon. Und wir gehen jetzt dann mal ein bisschen von der WWE weg, damit wir das Thema nicht gleich wieder aufreißen, sondern schauen mal tatsächlich im nächsten Blog bei AEW ein bisschen rein. Ja, denn viele haben lustigerweise auf der Road to WrestleMania, wir haben es gerade angesprochen, Box und so weiter, darauf gehofft oder zumindest darüber spekuliert, dass Chris Jericho noch einmal zur WWE zurückkehrt. Seit diesem Mittwoch wissen wir aber, dem ist nicht so. Denn Chris Jericho ist bei AEW Dynamite in Kanada zurückgekehrt und hat sich damit erneut klar zur Company von Tony Khan bekannt. Und wenn man den Gerüchten glaubt, geht das Ganze sogar so weit. Jericho soll nicht nur zurück sein, sondern hat auch einen neuen Deal unterschrieben. Und damit wohl bewusst auf so etwas wie eine Retirement-Tour bei der WWE verzichtet. Und da gehen die Meinungen, glaube ich, extrem auseinander. Auf der einen Seite kannst du sagen, Jericho bleibt sich treu, setzt weiter auf AEW. Auf der anderen Seite verpasst er vielleicht die Chance auf seinen letzten großen WWE-Run. Der Mann ist ja dann auch irgendwie schon kurz vor den 60. Jetzt mal ehrlich, aus deinem Munde, ist die Entscheidung für dich nachvollziehbar oder würdest du sagen, Jericho hat diesen letzten Weg zurück zur WWE eigentlich gehen müssen? Vielleicht jetzt auch mit dem Vorwissen, was wir gerade gesprochen haben.
Genau, also ich kenne Chris Jericho ja schon seit den 90ern bei der WCW. Also ich kenne ihn auch schon ganz lange. Damals mit dem großen Y2J-Debüt in der WWE hat er natürlich einen großen Knall abgeliefert. War auch, glaube ich, am Mikrofon immer einer der stärksten, ganz, ganz lange und hat sehr viel mitgebracht, was der WWE auch lange gut getan hat. Ich sage aber auch, sein letzter Run, ich glaube, der hat ja mal eine Pause schon in der WWE und ist dann nochmal zurückgekehrt, oder mehrmals vielleicht sogar, aber sein letzter Run hat mir gar nicht so gut gefallen bei der WWE, weil man schon gemerkt hat, er glaubt noch einen Spot beanspruchen zu dürfen, den er aber nicht mehr hat und es sind viele Jüngere an ihm schon vorbeigezogen und vielleicht mag es dann jetzt auch kein AEW-Fan hören oder Chris Jericho-Fan hören, aber ich glaube, er hat ein sehr großes Ego. Ich glaube, er hat lieber Spotlight auf sich als auf dem Gesamtprodukt und hilft dann lieber nicht dem Gesamtprodukt, sondern findet sich halt lieber in der Rolle wieder, wo er der Star ist. Und er ist natürlich jetzt von ehemaligen WWE-Superstars einer der größeren natürlich, die jetzt bei der AEW wieder dabei sind. Wenn er jetzt noch, darf ich jetzt WWE-Namen sagen, wenn ich Namen
mache? Mach, wie du willst, okay. Komplett egal.
Gut, wenn du einen Edge und Christian hast oder hier Big Will oder so, ne, du weißt, bei Big Will weißt du, der war mal bei der WWE, aber da weiß nicht, wer das heute noch im Hinterkopf hat. Solche Leute oder Buddy Murphy oder solche ganzen Leute, da ist natürlich irgendwie immer was dabei, man weiß so, aber bei Chris Jericho, weißt du, der war sehr lange bei der WWE, war in den 90ern schon bei der WCW und dass er sich jetzt so klar bekennt, ist dann natürlich auch nochmal ne, Publikums-Favorite-Moment, so von wegen, ja geil, der geht nicht zu den Großen, der bleibt hier bei uns, mega cool. Aber ich glaube, es ist auch sehr eigennützig, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn er da so einen Deal mit überhaupt gestalten darf, dann macht er das natürlich auch so, wie es für ihn gut ist und einfach um in die WWE zurückzukehren, um sich dann irgendwie nächstes Jahr einen Ring abzuholen, aber vorher nochmal von Gunther verprügelt zu werden, weiß ich nicht, ob das ihm das jetzt gerade für sein Ego gut ist.
Ich bin komplett bei dir. Also da gehen unsere Meinungen tatsächlich überhaupt nicht auseinander. Ich habe am Donnerstag, wo wir in der Dynamite-Review gesessen sind, das Ganze auch so ein bisschen verflucht, weil ich brauche halt auch Chris Jericho nicht mehr. Also nicht nur, dass ich seinen letzten WWE-Run damals auch, jetzt mal abgesehen von der List of Jericho und sowas, dann irgendwie noch gut fand und das Programm mit Kevin Owens, aber ich finde halt einfach, die WWE und gerade den Spot, den er auch jemanden wegnehmen würde, das kannst du 1:1 auf AEW übertragen, weil auch die Company ist Chris Jericho meiner Ansicht nach entwachsen. Und da ist halt irgendwie dann auch die Frage, ja, ganz ehrlich, wo will er denn hin? Dieses letzte Gimmick, das er da gefahren hat, ne, mit diesem Learning Tree, das war so fürchterlich. Ich habe mich jede Woche gefragt, warum kriegt der Typ jetzt wirklich noch 20 Minuten irgendwie da am TV? Es nützt keinem was, die Matches sind nicht gut, keiner hat einen Payoff, junge Talente werden nicht gefördert. Also Brian Keith und Big Bill, als er dann weg war, die haben keine TV-Zeit mehr bekommen. Ne? Also es ist auch nicht so, dass ich die dann danach von ihm emanzipiert habe und man sagen könnte, hey, das ist irgendwie gut, das war nice. Nichts, also wirklich gar nichts. Und ich meine, da kann man natürlich auch mal diese Entscheidung noch mal ein bisschen genauer betrachten, bei AEW zu bleiben, weil ich gehe auch davon aus, dass das, was du gesagt hast, richtig ist. Er kann bei AEW bestimmt dann mehr Einfluss drauf nehmen, was er kreativ im TV macht und wie er sich da präsentieren kann. Weil bei der WWE, wenn man dem jetzt halt auch glaubt, ja, wie Gunther halt verprügeln in Rente, ich glaube, das ist schon gar nicht so unrealistisch. Aber dann sind die Beweggründe vielleicht, warum er dort bleibt, ganz klar. Was glaubst du denn also, war dann am Ende der entscheidende Faktor? Geht es da in irgendeiner Weise überhaupt noch um Loyalität oder, naja, die kreative Freiheit, du hast es gerade angesprochen, vielleicht sogar ja am Ende den besseren Deal, und das will ich tatsächlich gar nicht bezweifeln, dass es vielleicht einfach nur um Kohle geht.
Ja, also bei Chris Jericho haben, glaube ich, viele gehofft, dass er zum WWE Royal Rumble zurückkehrt. Also da war ja viel Spekulation. Aber ich glaube, für ihn, also wenn ich mir das jetzt so mal anschaue, für ihn die Entscheidung ist, glaube ich, daher, dass er einfach, glaube ich, bei AEW einen größeren Spot haben kann. So. Und ich glaube, dass er da für sich jetzt nochmal ein, vielleicht zwei Jahre da nochmal so sein Ding machen kann. Und ich bin auch bei dir, der Mann ist 55, also irgendwann ist halt auch mal körperlich ein bisschen Ende und ich finde, er ist schon lange nicht mehr fit. Da ist halt die Frage, wie viel bringt er überhaupt noch in den Ring und welchen Mehrwert er dann auch irgendwie nochmal mit reinbringt. Und wenn man jetzt auch nochmal rüberschaut, ich weiß gar nicht, was er der WWE bringen würde gerade, ehrlicherweise, weil der würde da gerade ganz schwer reinpassen, so ins Gesamtkonzept, weil wenn er dann wieder so viel Platz einnimmt, muss man sich wieder was Neues ausdenken und einen zweiten McAfee haben wir nicht.
Ja, vor allem, wir beschweren uns ja lustigerweise auf dieser Road to WrestleMania eh schon drüber, dass manche Leute, Thema Ilya Dragunov, Thema Carmelo Hayes, ja eh keinen Platz auf dieser Card finden. Ja, was würde dann Chris Jericho am Ende denn mit denen machen? Ne? Also nimmt er denen das dann vielleicht auch weg? Wird ein Programm zwischen denen und ihnen dann tatsächlich irgendwie auch wirklich was bewirken, wo du sagst, okay, jetzt sind sie das Level höher, weil, naja, du kannst dieselbe Frage jetzt aber auch mal in Richtung AEW stellen. Also ist ein Chris Jericho im Jahr 2026 noch ein echter Mehrwert für die Shows oder blockiert er vielleicht sogar E-Spots? Weil, wir haben jetzt auch gesehen, er war jetzt vorher auch nicht da und AEW ist eigentlich gerade eher so ein Quotenhoch unter dem erneuten Titel-Run von MJF. Also wenn ich jetzt das faktisch mir angucken müsste, dann würde ich sagen, also von dem, dass du mehr Zuschauer generierst, würde ich das ganz arg bezweifeln. Und Jericho hat für mich zuletzt, also es ist dann irgendwie, es hört sich sehr fachspezifisch an, aber eher diesen Go-Away-Heat, ne, erzeugt. Also dass wirklich Fans ihm ja auch ehrlich zugerufen haben, please retire. Und ich glaube, es ist nicht das beste Anzeichen für seinen Mehrwert und AEW.
Ja, also wird sich zeigen. Also ich denke mal, der wird da jetzt nochmal, ich sag mal, irgendwie oben ein bisschen angreifen. Und wird sich dann zeigen, wie gesagt, das wird sich jetzt über ein, vielleicht zwei Jahre meiner Meinung nach strecken. Und dann muss man auch mal schauen, was der Körper macht.
Ja, nicht nur das. Auf der anderen Seite, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt überlege, du hast gerade gesagt, oben, ich muss Chris Jericho in 2026 nicht nochmal irgendwie mit dem World Title antreten sehen, in keiner Promotion. In der Phase seiner Karriere sind wir einfach nicht mehr. Also klar, gleichzeitig hast du irgendwie das Problem, dass viele Talente, die früher extrem von einem Programm damit Jericho auch profitiert hätten, heute ja gar nicht mehr auch in der Position sind, wo du sagst, die profitieren auch davon. Also was weiß ich, Swerve, Brody King, Bandido, Kyle Fletcher, das wären jetzt so die Jungen, wo du sagst, naja, die haben jetzt das vielleicht noch nicht bis zum Ende durchgespielt. Die kriegen auch durch so einen klassischen Jericho-Boost, wenn du das so nennen willst, jetzt auch nicht dann den nächsten Push. Also die können auch so theoretisch ins Main-Event rutschen und keiner würde sich beschweren. Also was passiert denn am Ende? Ja, für mich ist es ganz, ganz schwer zu bezweifeln, wo da der Mehrwert ist. Da muss mich AEW überzeugen. Ne? Benefit of a doubt kannst du mir geben. Chris Jericho hat gezeigt, er kann sich immer neu erfinden. Dafür ist er bekannt. Deswegen, okay, gucken wir mal hin. Aber meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Jetzt ist aber vielleicht so ein bisschen die Frage, wie setzt man jetzt jemanden wie Jericho dann überhaupt noch gewinnen bringt ein, ohne ihn, das haben wir gerade angesprochen, zu groß wirken zu lassen, also dieses World-Title-Match, und ohne ihn aber gleichzeitig vielleicht auch irrelevant wirken zu lassen, indem du sagst, er ist dann wieder Learning Tree und fädelt mit irgendwelchen Nobodies, die sonst gar keine TV-Zeit haben. Am Ende, jetzt sei mal ganz ehrlich, das schadet doch auch irgendwie genau der Legacy, die sich doch wahrscheinlich über so einen Deal, wo er kreativ dann nochmal was machen kann, eigentlich gewünscht hätte.
Ja, ich finde, es steht und fällt so ein bisschen, wie gesagt, mit dem von mir angesprochenen Ego. Wenn er vielleicht dazu bereit ist, jüngere Talente ein bisschen zu pushen, wenn er dazu bereit ist, auf die Sprünge zu helfen, weil die Erfahrung hat er ja, dann kann ich mir vorstellen, dass er da noch einen Mehrwert liefern kann. Aber ich bin da auch bei dir. Also ich glaube, er würde gerne, vielleicht habe ich es falsch formuliert, er würde gerne oben nochmal angreifen, aber ich glaube, das Zeug dazu hat er vielleicht nicht mehr unbedingt, beziehungsweise wir brauchen es auch nicht. Ne? Also wir haben ja, also ich bin jetzt nicht der AEW-Experte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da genug rumläuft, was da einfach auch gerade gut platziert ist. Und dementsprechend sollte er vielleicht einfach eine Rolle einnehmen, die ein bisschen passiver ist.
Ja, also viele haben ja dann auch irgendwie gesprochen, ne, der könnte theoretisch auch einfach mal jemanden in erster Linie managen. Also du hast ja auch zum Beispiel einen MVP gesehen, der mit diesem Hurt Syndicate, auch wenn ich da jetzt auch nicht der größte Fan von bin, aber der da sagt, okay, ich bin halt das Sprachrohr, am Mikro kann der Mann ja noch was, der kann auch verkaufen im Sinne von Leute overbringen. Also wenn du sagst, hey, er ist vielleicht nicht mehr mein Main-In-Ring-Act, hat dann was weiß ich, ein Stable und tritt dann mal alle Jahr und Tag mal irgendwie in einem großen Tag-Team-Match auf, wo du halt einfach auch seine Schwächen kaschieren kannst. Und da bin ich aber auch bei dir. Ich weiß nicht, ob er dazu so wirklich bereit ist, wirklich dann auch diesen Step-Back zu machen. Klar, wahrscheinlich, wenn der Paycheck groß genug ist, wird er das schon in irgendeiner Art und Weise machen. Weil gerade auch, als er damals von der WWE ja weggegangen ist, war ja das so ein bisschen der Punkt, hey, ich habe irgendwie nicht das Card-Placement mit Kevin Owens bekommen auf einer WrestleMania-Card. Wenn ich zu New Japan gehe, dann kriege ich ein großes Programm mit Kenny Omega, kann ich dann scheinen. Ich bin der erste AEW World Champion geworden. Ne? Also es sind lauter so Sachen, die garantiert mit Ego und mit was kann ich mir eigentlich davon nehmen, wenn ich jetzt hier bleibe. Und da bin ich, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen. Am Ende ist es aber wie so oft, wir können hier viel spekulieren und mögliche Probleme aufzeigen, aber vielleicht sind auch all diese Sorgen völlig unbegründet. Wir wissen es nicht, denn wenn man über einen Chris Jericho sagen kann, dann kann man darüber sagen, er hat sich immer wieder neu erfunden und genau dann überrascht hat, wenn viele ihn schon abgeschrieben haben. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so, dass gesagt, er ist ja mehrfach von der WWE gegangen, der ist jedes Mal irgendwie neu und frisch zurückgekommen, sei es dann irgendwie mit Savers Y2J irgendwie in 2007 oder später und so weiter. Also du kannst alles machen. Deswegen, ich bleibe für meine Art und Weise auf jeden Fall erstmal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn du sagen würdest, was ist deine Erwartungshaltung, was wird uns in den nächsten 2-3 Jahren dann nochmal von Chris Jericho sehen? Glaubst du, es geht nochmal in Richtung Main Event? Glaubst du, die platzieren ihn nochmal so? Glaubst du, es ist so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, Handschlag-Deal, wenn du nochmal hier unterschreibst, dann kriegst du nochmal den großen Push?
Ich hoffe es nicht. Ich glaube es nur dann, wenn er jetzt einfach aus irgendeinem Grund aus den Shows nicht mehr wegzudenken ist. Weil er sich irgendwie so platzieren kann, dass er einen Spot einnimmt, der einfach essentiell wird. Dann ja, aber ansonsten, glaube ich, hat er da oben nichts mehr zu suchen.
Essentiell, um Gottes Willen, du machst mir Angst mit World Champion oder Ähnlichem, um Gottes Willen. Ich will gar nicht so weit denken, aber auf der anderen Seite, ne, ich sag das immer so, AEW würde manchmal so eine On-Air-Authority-Figure auch nicht schlecht tun. Ne? Dann wiederum könnte er natürlich einen Platz einnehmen, dann könntest du auch sowas machen, aber ich weiß, dass sie es bewusst nicht tun, weil es halt sowohl bei der WCW, WWE immer ein Ding war mit On-Air-Authority-Figures und sie eigentlich bewusst davon Abstand nehmen wollten. Jetzt könnt uns aber ihr auch, ne, alle da draußen mal gerne wissen lassen, was ihr von dem Jericho-Comeback bei AEW haltet. Wie gesagt, ihr habt es hier auch gerade gehört, wir sind da ein bisschen kritisch, aber auch beiden Programmen gegenüber, also einem WWE-Retirement-Programm, einem AEW-Programm jetzt, es ist halt irgendwie so, wo ist der Spot, das ist uns nicht klar, aber ihr seid vielleicht kreativer als wir, seht vielleicht das Ganze, deswegen lasst uns gerne wissen und diskutiert mit uns freudig in den Kommentaren. Die nächsten Wochen werden uns zeigen, wohin das Ganze geht. Und damit gehen wir jetzt in unsere wöchentliche Trinkpause. Die wird wie jede Woche diesmal auch wieder von Holy gesponsert. Es ist aber schon ein bisschen später heute, ne? Denn es ist ja so Ostersonntag. Da bin ich dem Kalle auch sehr dankbar, dass er sich da mit mir hinsetzt. Deswegen kann ich mir kein Energy mehr reinziehen. Aber ich trinke deswegen einen guten Eistee von Holy. Könnt ihr übrigens sparen, ne? 10% mit dem Code SPOTFIGHT. Alles dazu in der Videobeschreibung. Und ich kann auf jeden Fall diesen Lemon Honey Black Tea, habe ich auch eine ganz schöne Dose bekommen, wirklich empfehlen. Der schmeckt wirklich vorzüglich. Also in dem Sinn, Prost Kalle. Cheers.
Grüßchen. Ja, ich habe mir auch einen Eistee gemacht heute. Ich weiß gar nicht, welche Sorte ich habe, aber bin auch großer Fan. Also seit einigen Monaten trinke ich davon regelmäßig was.
Es ist, also die Eistees, muss ich ganz ehrlich sagen, stechen für mich nochmal besonders hervor, weil eigentlich das ist immer so ein bisschen, für mich haben diese Eistees ein bisschen Nostalgiefaktor, fühle ich mich so ein bisschen wie in der Kindheit, wenn du diesen, ja, kennst du diesen Eistee, den du früher diesen so...
Krümeltee,
so,
ne?
Ja, genau. Ja, 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 ja. Oh, und der schmeckt halt genauso wie der und das ist wirklich einfach lecker Eistee. Da habe ich habe ich wirklich Bock drauf und deswegen ist das immer hier so ein bisschen auch der Break für alle, dass wir nochmal zurückfahren, nochmal gucken, was haben wir denn jetzt gerade besprochen und deswegen dann auch quasi freudig in unseren dritten Themenblock reingehen und dieses Werbeintermezzo damit quasi auch hinter uns lassen. Wir schauen nochmal in Richtung WrestleMania und auf die WrestleMania Card, denn ein Diskurs, der sich ja irgendwie die letzten Wochen unter Wrestling-Fans, vor allem natürlich online auch gehalten hat, ist, dass WrestleMania dieses Jahr auf dem Papier eigentlich sehr gut aussieht und das sicherlich auch so, wie es ist, abliefern kann, aber dass der Weg dorthin, also die Road to WrestleMania, ohne Storylines und ohne echte Spannung so ein bisschen daherkommt. Ne? Deswegen dachte ich mir, es wäre jetzt durchaus interessant, mal grundsätzlich darüber zu philosophieren, wie gut eine Mania ohne anständigen Aufbau auf einer Road wirklich sein kann, Kalle. Als Einstieg habe ich mir gedacht, wäre es ganz spannend von dir zu hören, wie du dieses Jahr so ein bisschen empfindest. Ne? Also was ist dein Gefühl? Trübt die Road deine Vorfreude auf WrestleMania 42?
Ich bin Charissa und meine Empfehlung an alle Entrepreneure, startet mit Shopify erfolgreich durch. Ich verwende Shopify schon seit dem ersten Tag und die Plattform macht mir nie Probleme. Ich habe viele Probleme, aber die Plattform ist nie eins davon. Ich habe das Gefühl, dass Shopify ihre Plattform kontinuierlich optimiert. Alles ist super einfach, integrier und verlinkbar. Und die Zeit und das Geld, das ich dadurch spare, kann ich anderweitig investieren. Vor allem in Wachstum.
Jetzt kostenlos testen auf shopify.de.
Ein Doppelcheeseburger, eine Pommes und eine Cola für 4,99? Lohnt sich das überhaupt für Maccas?
All das lohnt sich für euch. Die günstigen Mac Smart Menüs jetzt schon ab 4,99 bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlungen und teilnehmenden Restaurants.
Kurzum, ja. Das liegt aber vor allem daran, weil ich immer ab dem Royal Rumble wirklich sehr hype bin. Also für mich ist das Royal Rumble immer der Kickoff für die, was ist ja auch offiziell der Kickoff für die Road to WrestleMania. Und ich habe das auch sehr oft schon so empfunden. Also dass es dann wirklich losgeht. Es kommen vor allem beim Rumble kamen immer Leute dazu. Also als zum Beispiel AJ Styles vor 10 Jahren sein Debüt gegeben hat, war Gänsehaut. Das gleiche Rumble übrigens gewinnt dann auch noch Triple H, weil Roman Reigns nur ausgebuht wurde. Und solche Momente, die prägen dann natürlich schon die darauffolgenden Wochen sehr. Und man erwartet dann natürlich auch, dass mit dem Rumble-Gewinner oder generell dann ab dann auch Elimination Chamber und so, dass dann einfach sehr viel passiert, was dann im Hinblick darauf hin, also im Hinblick auf WrestleMania dann passiert. Und für mich ist vieles sehr offensichtlich gewesen. Wenn dann irgendwie so ein Logan Paul dann irgendwie nochmal einen Spot hat, wo er dann irgendwie einen Schlagring rausholt oder so, weiß ich, okay, der ist zwar jetzt heute nicht Gewinner wahrscheinlich, aber der wird dann auch ein Match bekommen, weil er jetzt einen Schlagring gegen XY rausgeholt hat. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen auch wieder gesehen mit Speed aus dem Publikum zerren und Pipapo gegen LA Knight. Deswegen kann ich mir dann halt sowas dann herleiten. Ist für mich aber zu schwach oder zu offensichtlich erzählt, weil das heißt eigentlich nur, okay, irgendjemand beim Rumble oder irgendjemand beim Chamber haut irgendjemanden raus. Das hattest du ja dann letztes Jahr auch mit Roman Reigns, Seth Rollins und mit CM Punk. Du wusstest in dem Moment, wo die sich outside nochmal gekabbelt haben, okay, die kriegen einen dicken Spot bei WrestleMania und dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Und ja, ich finde einfach, da wurde auch, und da bleibe ich noch bei meiner Meinung von vorhin, einfach sehr hart abgebaut in den letzten Jahren. Und gerade dieses und letztes Jahr war es für mich schon immer schwächer. Ich war bei WrestleMania 40 vor Ort, deswegen für mich war das natürlich nochmal was ganz anderes zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber abschließend, dann gebe ich dir das Wort. Wenn ich jetzt lange nicht geschaut hätte und ich wüsste, in 2 Wochen ist WrestleMania und ich wüsste jetzt gar nicht, was die letzten Wochen passiert ist oder generell und ich gucke mir jetzt die Matches an, dann würde ich einfach nur sagen, boah, ey, das sind ja richtig krasse Begegnungen. Da würde mich aber auch interessieren, wie die ganzen Storylines drumherum aufgebaut sind und dann würde ich wahrscheinlich schnell enttäuscht sein.
Das verstehe ich sehr, sehr gut, weil mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich sage immer, WrestleMania ist auch deswegen das Spektakel, weil die Storylines dazu halt auch einen gewissen Wert für eine längere Zeit haben, weil sie sich anbahnen, weil sie, ja, du hast es vorhin schon eigentlich nett gesagt, weil sie natürlich entstehen, weil sie teilweise Nebenprodukte von großen Fäden sind. Vielleicht scheitert jemand im Rumble und muss sich dann irgendwo, wie soll ich sagen, seine Sporen verdienen. Ich kann da immer sagen, dieses großartige Match zwischen Kurt Angle und Shawn Michaels, was bei WrestleMania 21 stattgefunden hat, das ist ja deswegen passiert, weil Kurt Angle am selben Abend ein Triple Threat verloren hat, dann nochmal in den Rumble wütend reingegangen ist und dann von Shawn Michaels eliminiert wurde. Ne? Das sind lauter solche Sachen. Bei Shawn Michaels gegen Taker Nummer 2 bei WrestleMania 26, das war ein Jahr lang, dass ich das Ganze aufgebaut hat. Also ich habe bei WrestleMania einfach den Anspruch, dass der Weg dorthin ähnlich spannend und ja, wie soll ich sagen, auch turbulent ist, wie die Veranstaltung selbst. Also klar, ich, der auch einfach so mir gerne Matches anschaut, der für den In-Ring-Sport ja auch sehr viel Liebe übrig hat. Ich kann auch sagen, hey, wenn die Veranstaltung geil wird am Ende und die Matches stimmen, ja, dann kann ich dem Ganzen auch irgendwie einen Daumen nach oben geben. Aber trotzdem, mein Anspruch bei der größten Company, der die am meisten Erfahrung haben, bei all dem, wo so viele Leute arbeiten, wo so viel Geld dahinter ist, ist ein anderer. Und ich finde, da kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage, die über dieses Jahr so ein bisschen hinausgeht. Wie wichtig, und das kannst du jetzt gerne nochmal aus deiner Perspektive dann auch stellen, ist überhaupt diese Road? Also kann eine WrestleMania grundsätzlich ohne starken Aufbau funktionieren, weil vielleicht die Marke WrestleMania mittlerweile so groß ist, dass auch, und ich glaube, das ist der Fall, dass Leute nur im Jahr WrestleMania gucken und sonst gar nichts, weil sie sagen, ja, das gucke ich mir einmal an. So dieses, was ja bei uns in Deutschland schon jahrelang so ist, zum Beispiel mit dem Super Bowl. Viele gucken keinen Football, aber den Super Bowl gucken sie sich an und dass Mania halt quasi mittlerweile genau dasselbe sein soll.
Ja, du hast es eigentlich schon für mich treffend angesprochen. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene Konsumententypen, die quasi immer wieder mal reinschauen oder nur an bestimmten Shows, nur ein Royal Rumble gucken oder vielleicht nur Mania gucken. Und ich glaube, denen ist das alles relativ egal, weil es gibt ja irgendwie dann immer eine Zusammenfassung kurz vor dem Match. Ach ja, das ist passiert. Ach so, cool, okay, cool. Und das sind dann vielleicht die Nostalgiker oder die Leute, die das eigentlich einfach optisch und sehr ansprechend finden, was da passiert im Ring. Die werden da, glaube ich, easy abgeholt. Für Leute, die sich aber wöchentlich damit beschäftigen oder generell öfter, für die könnte es schon wichtiger sein. Also für mich persönlich, muss ich sprechen, gab es jetzt echt in den letzten 15 Jahren vielleicht, oder was heißt in den 15 Jahren, also seit WrestleMania 30. WrestleMania 30 ist etwas, was ich immer sehr, sehr gerne nenne, wenn es um Storylines geht, weil diese ganze Daniel Bryan-Geschichte damals mit dem B-Plus-Player und genau, yes, yes, yes und er darf nicht und er ist zu schlecht und wie die Authority ihn damals klein gehalten hat, richtig gemobbt hat, richtig sogar schon, wo man das Gefühl hatte, Alter, das ist öffentliches Mobbing, was hier stattfindet, man hat es irgendwie abgekauft und das war einfach sehr cool aufgebaut. Er musste sich dann während WrestleMania noch durchboxen, hatte dieses legendäre Match gegen Triple H, um dann im Triple Threat gegen Batista, der dann irgendwie aus Hollywood mal wieder zurückkehrt, das Royal Rumble gewinnt, ausgebuht wird halb und dann da irgendwie im Main Event steht gegen Randy Orton, gewinnt das dann auch noch und ist dann World Heavyweight WWE Champion mit den beiden hier, yes, yes, Dingsbums. Also es war schon einfach sehr gut erzählt und das kann man nicht anders sagen. Und ich finde, die Main Story, die Main Event Story muss eigentlich das Event tragen, damit man sich auch für die anderen Sachen mit interessiert. Weil selbst wenn du nicht jede Woche Raw guckst, wenn du nicht jede Woche SmackDown schaust, kriegst du über die Main Story halt schon diesen Hook. So, hey, ich angel dich hier schön ins Ticket rein und danach schauen wir mal, ob du den Rest auch noch gucken willst. Und an dem Abend sind ja noch andere krasse Banger gewesen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, der Undertaker hat da verloren. Das ist natürlich auch ein krasses Ding gewesen. Und das ist einfach für mich super essentiell. Also, dieser Aufbau ist für mich super essentiell. Aber ich kann verstehen, dass nicht jede Person darauf so gepolt ist. Ich kann verstehen, dass manche Leute auch einfach nur sehen, dass sich verschwitzte Männer kloppen. Also das passt ja dann auch. Und die Leute soll es auch geben. Aber für Leute, die auch hier vielleicht den Podcast hören und denken, ach, ich habe mich jetzt so viel in letzter Zeit für Wrestling interessiert, ich glaube, die trifft es dann eher.
Ich glaube halt, dass sich einfach immer mehr eine Art und Weise entwickelt hat. Ich finde so nach WrestleMania 40, also WrestleMania 40 war ja so für mich der Peak nochmal, was Long-Term-Storytelling, wo man ganz viel rein investiert hat. Aber gerade WrestleMania 41, jetzt auch 42, zeigt, dass sich das Booking dahingehend geändert hat, dass halt eher für, ich will es nicht immer so, es hört sich so abwertend an, wenn ich sage Casuals gebookt wird, aber nicht für die Leute, die jede Woche einschalten, die auch sich davon was versprechen, wenn ich jede Woche einschalte, weil ich dann sage, okay, dieses Detail habe nur ich jetzt mitbekommen, weil ich jede Woche einschalte. Ich glaube, das Booking hat sich dahingehend einfach geändert und ich finde, du siehst das an diesem Jahr sehr, sehr gut. Du hast gesagt, eine Main-Storyline, die dich hookt, können ja mal tiefer eintauchen. Ne? Du hast dieses Jahr mit Roman gegen Punk und wie vorher bereits angesprochen, so Cody gegen Randy, zwei sehr große Main-Events von den Namen auf dem Papier. Ne? Leider lassen die beiden Matches aktuell auf dem Weg dorthin vielleicht auch mit einigen Tiefen ein bisschen aufhorchen, aber gleichzeitig wirken zum Beispiel beide Women's World Title Matches absolut austauschbar. Ne? Der IC-Title sucht sich gefühlt seinen Mania-Gegner dann selbst aus, bis man dann zurückrudert und feststellt, eigentlich Qualifying-Matches, na, die hatten wir irgendwie mal so beim Main-Event dann verplant, dann haben die sich da qualifiziert, könnt ihr reingucken. Rollins gegen Gunther hat wirklich gar keine Tiefe, klar, kann ein tolles Match werden, US-Title-Picture mit Sammy und Trick, zwei Leute, die sich auch ohne den Titel hätten kloppen können. Ne? Stattdessen Ilya und Mello, die eine Story aufgebaut haben von wer ist der Bessere. Die schaffen es gar nicht auf die Card. Drew McIntyre und Jacob Fatu hatten eine gute Brawl-Sequenz vor zwei Wochen bei SmackDown. Das war aber gefühlt schon der Höhepunkt. Jetzt erzählt es zwei Wochen dann gefühlt auch schon nicht mehr so richtig weiter bis zu ihrem Unsanctioned Match. Zusätzlich bekommst du dann wahrscheinlich mit iShow Speed dieses Celebrity-Match. Und das einzig wirklich dicke Ding, dass sich nach Mania anfühlt, kannst du mich gern korrigieren, ist Obafemi gegen Brock Lesnar. Und das womöglich, weil es sich frisch und neu anfühlt, plus die Storyline denkbar einfach ist. Es sind zwei Monster, die kollidieren. Und man sie halt erzählen kann, ohne dass man Wort spricht. Was hingegen bei anderen Matches schon nötig gewesen wäre. Und ich glaube, genau da ist jetzt so ein bisschen der entscheidende Punkt. Die Matches an sich sind stark. Die Ansetzungen lesen sich gut. Aber die Frage ist eben, wie viel ist das am Ende wirklich wert, wenn dir die Geschichten fehlen, die dich emotional reinziehen und die Leute wie uns auch beim Produkt halten. Weil es ist ja schön, dass bei WrestleMania das ganze Jahr dann immer wieder mal jemand einschaltet. Aber wir sind ja quasi die WWE währenddessen das ganze Jahr über so blöd gesagt finanzieren. Und wenn du mir sagst, dass zwischendrin gar nichts wert ist, ist es für mich ein risikobehaftetes Konzept. Und das kann man sich jetzt mal auch in Bezug auf das, was früher war, was du gerade gesagt hast, dann auch angucken. Also man hat monatelange aufgebaute Storylines, die dann irgendwo da ihren Höhepunkt gefunden haben. Und fehlt dir bei dieser WrestleMania einfach genau das, nämlich diese langfristig erzählten Geschichten, die am Ende wirklich genau das geben, dass hier alles zusammenläuft? Weil man könnte natürlich auch sagen, die WWE hat zum Beispiel mit Rollins gegen Bron Breakker total Pech gehabt wegen der Verletzung. Aber müsste sie nicht abseits davon auch imstande sein, solche Geschichten trotzdem zu erzählen?
Ja, zumal The Vision ja nicht nur aus Bron Breakker bestand, hätte man dann natürlich das auch anders machen können. Dass jetzt Gunther als Söldner damit reinrollt, ja, habe ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen können, aber ich glaube, Gunther sollte auch einfach noch einen Spot bekommen bei WrestleMania, deswegen hat man das jetzt einfach gemacht. Aber ja, also irgendwie fehlt mir das schon. Ich denke halt nur, wie gesagt, wenn man jetzt sich einfach nur die Matchcard anguckt, die bisher veröffentlicht ist, dann hast du einfach viele coole Namen, also viele große Namen auch mittlerweile. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie nur drei, vier Matches sind, wo jetzt Hochkaräter drin sind, sondern du hast halt überall eigentlich immer mal wieder was. Also ein Sami Zayn ist ja mittlerweile auch ein WrestleMania-Veteran und ich fand es jetzt actually auch ganz witzig, wie das so ein bisschen mit Trick Williams gemacht wurde. Ich brauchte jetzt kein Little Yachty da irgendwie dabei, aber das ist mir dann auch egal am Ende des Tages. Ich finde halt, ein Sami Zayn hat einen WrestleMania-Spot halt verdient. So, na, wenn du jetzt mal nochmal WrestleMania 39 das krasse Tag-Team-Match mit Kevin Owens gegen die Usos nochmal Revue passieren lässt, es sind einfach noch schon viele Momente, die man sich dann auch noch verdient. Aber ein Drew McIntyre gegen Jacob Fatu, das sind zwei Leute, die können was im Ring, das sind zwei Leute, die auf jeden Fall was mitbringen, aber die holen mich gar nicht ab gerade. Also ein Drew tut mir leider schon ein bisschen leid, muss ich sagen, weil der eigentlich echt ein Workhorse ist. Dem wird dann irgendwie so nebenbei der Titel abgenommen, muss ich jetzt nur mit Jacob Fatu abgeben und das ist auch irgendwie nicht gut erzählt. Deswegen ja, es fehlt. Es fehlt definitiv die Tiefgründigkeit. Und ich habe es auch so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die nachfolgenden Generationen nicht mehr so eine Aufmerksamkeitsspanne haben und vielleicht auch gar nicht so das auf die Reihe kriegen, sich über Wochen damit zu beschäftigen.
Boah, das ist nicht mal ein Hot Take, sondern ich glaube, dass du triffst genau den Kern tatsächlich des Ganzen, weil ich auch diese Befürchtung habe, dass dieses immer kurz aufbereitete, ne? Ich meine, mit wem redest du jetzt hier gerade? Ich bin genau der Typ, der selber irgendwelche TikTok-Shorts dann gemacht hat und so den Einstieg damit bekommen hat. Also es ist ja genau das. Die Leute haben halt diese Aufmerksamkeitsspanne, sagen jetzt zum Beispiel Podcast, das höre ich gar nicht. Ist mir viel zu lang. Ich will es wirklich nur kurz dosiert haben und dann will ich auch wissen, was geht da ab. Ne? Da ist einem dann tatsächlich egal, zum Beispiel, ob bei WrestleMania 39 Charlotte Flair gegen Rhea Ripley einen ewig langen Aufbau eigentlich hatte und da dann kulminiert ist, dass Becky Lynch gegen Rhea dann auch einen Aufbau bei WrestleMania 40 dann hatte, dass WrestleMania 41 mit einer Io und einer Bianca und Rhea, ja, dieses Jahr mal komplett alles über den Haufen geworfen, das ist mir komplett egal, das ist zwischen Stephanie zum Beispiel und Liv ein gutes Segment, wo es hieß, ja, du hast alles geschenkt bekommen, ich musste mir alles erkämpfen und seitdem brawlen die halt irgendwie nur so ein bisschen rum und das war's und wenn ich das jetzt genau, wie du sagst, in diesem Shortform-Content quasi verfolge, dann denke ich mir, ah ja, die haben das fortgesetzt, passt, das wird dann toll bei Manny, ah ja, das haben, aber du siehst ja nicht das ganze Segment, sondern du siehst halt immer nur ganz kurze Schnitte dann irgendwie auf Social Media vorbereitet und das ist halt, so funktioniert der Content mittlerweile und das hat sich ja überall anders auch so gezeigt. Also verwunderlich, glaube ich, ist es jetzt nicht zwingend, dass sich die WWE in die Richtung verändert hat.
Nee, definitiv nicht. Aber die Frage ist, wie schafft man die Balance zwischen dem und dem, was halt vorher war? Also ich finde, dieser Umschwung kommt da jetzt schon recht flott an einigen Stellen. Und ich kriege aber auch eher so das Gefühl, man verliert sich da so ein bisschen drin, dass man halt vielleicht ein bisschen flotter sein will. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, ey, irgendwelche aktuellen Stars reinholen, ne, Travis Scott, Jelly Roll, iShow Speed, Streamer dabei zu haben, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Also kann mir keiner erzählen. Da hätte man immer TV-Stars, Musiker, das war immer so ein Ding, aber jetzt halt so Internetgrößen, auch als ein Logan Paul kam, ich war großer Skeptiker, ich mag den persönlich überhaupt nicht. Der hat sich aber im Ring bewiesen. Also der hat gezeigt, dass er da zumindest rein von seinem Skill-Level her absolut hingehört. Kann man nicht anders sagen. Und der hat sich ja auch absolut etabliert. Aber immer wieder dieses Reingedippe, da bin ich einfach kein Fan von.
Ich glaube halt einfach auch, dass wir, ja, also ich meine, schau dir irgendwie letzte Woche SmackDown an. Also Jelly Roll, auch wenn der sehr viel Liebe für dieses Business übrig hat, ne? Der Mann kriegt halt eher einen Platz auf einer SmackDown-Card in irgendeinem Match gegen Kit Wilson als sonst irgendjemand. Und ja, natürlich, wenn man da Liebe übrig hat, dann ist es bei der WWE, glaube ich, schon auch so ein Ding, dass man das dann auch bekommt. Logan Paul, gutes Beispiel. Ich kann aufgrund von vieler Verfehlungen dieses Mannes in der Vergangenheit gar nichts, also habe wirklich nichts für den übrig, gar nichts. Aber er zeigt zumindest, dass er mit der Hingabe für das, was er im Ring auch darstellt, ja, da reinpasst. Also ich wiederhole eh quasi das, was du sagst. Aber die Problematik meiner Ansicht nach ist, dass es dir ganz viel über deine Core-Audience oder das, wo die WWE Potenzial sieht, erzählt. Ne? Es erzählt dir einfach was über diese Internetgeneration, die sich dann dafür auch mal ein Abo holt, die da mal kurz reinschaut, die sagt, hey, ich bin Event, Event, Event. Und das sind am Ende auch die, die dann mal sagt, hey, Raw ist bei uns in der Stadt, da gebe ich jetzt heute mal das Geld dafür aus und gehe dann hin. Aber es sind vielleicht dann nicht die, die beim zweiten, dritten oder vierten Mal dann tatsächlich noch kommen, weil die sagen, ja, habe ich schon gemacht. Klar ist es Short-Term-Strategy, aber Long-Term, weil ich weiß nicht, wie es hinhauen soll.
Ja, zumal du auch ja einfach ein bisschen im Auge haben musst, wenn du über Jahre hinweg jetzt immer so ein iShow-Speed immer mal wieder reinhaust. Beim Rumble war er dabei, davor als Prime-Dose. Na, du hast immer wieder diese Momente gehabt, wo er immer wieder aufkreuzt. Aber er bringt ja was mit. Ja, klar, er hat eine gewisse Athletik, die er natürlich hat. Er ist Entertainment pur, aber er bringt vor allem sehr, sehr junge Zuschauende mit, die natürlich vielleicht auch gar nicht unbedingt wegen Wrestling einschalten oder gar nicht wegen der WWE oder wegen Randy Orton, sondern weil die wollen kurz iShow Speed sehen, der jetzt vielleicht da 10 Minuten zu sehen ist oder noch kürzer, um das einfach für den Fan-Moment dann nochmal so irgendwie zu, oh, hast du gesehen, Speed war bei der WWE, voll krass, der wurde RKO'd. So, das sind halt auch Leute, die dann natürlich einschalten. Und da kann ich mir vorstellen, dass auf sowas auch ein bisschen mehr Wert gelegt wird gerade, weil die einfach auch, ne, das angesprochene schnelle Geld mitbringen können. Und dann wird einfach danach geguckt, wer der Größte ist und wer da noch irgendwie mit reinpasst. Also das ist so der Eindruck, den ich gerade generell habe. Und das spannt für mich nochmal so den Bogen oder schließt für mich auch so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, es wird nicht mehr so langfristig geplant mit Storylines, mit Bookings, mit auf welchem Card-Level ist gerade wer. Es wird sehr, sehr akut geschaut, wer gerade einen Hype hat. Und die Zeit, die man investieren will, die baut ab.
Das würde ich komplett unterschreiben, vor allem wenn man jetzt irgendwie den Gerüchten traut, dass man zum Beispiel noch sagt, wir wissen ja gar nicht, ob bei Mania Speed überhaupt in den Ring steigt, vielleicht machen wir dann eher so, der ist in der Ecke, deswegen kündigen wir es auch noch nicht an und schauen dann erstmal, wie weit ist er denn da, passt es zu den anderen Verpflichtungen, und es könnte übrigens auch ähnlich genauso mit Pat McAfee gelaufen sein, es kann ja auch sein, dass man zuerst eine andere Idee hatte und sagt, wir gucken mal, in welche Richtung uns das führt, vielleicht lösen wir es noch gar nicht auf, und dann hat man gemerkt, Pat McAfee, das würde passen, Cody Rhodes sollte eigentlich zum Besuch in seiner Show sein, das hat man ja dann auch wieder revidiert und abgesagt, obwohl es angesetzt war, also mir sagt das eigentlich unterm Strich genau das, was du sagst, wir haben vielleicht eine bessere Idee, wir planen mal um. Gehen wir aber nochmal diesen Bogen ein bisschen zurück zu dem, was vielleicht WrestleMania über die Jahre auch dargestellt hat, weil wir eben auch gerade in dieser Season sind und das ist ja auch immer so ein bisschen mehr als nur die große Karte auf dem Papier. Also das ist ja auch gerade angesprochen, sind auch die Momente. Und es sind auch solche prominenten Momente, wo du sagst, da kannst du dich irgendwie zurückerinnern. Ich meine, das ist vielleicht nicht das tollste Beispiel, aber wie irgendwie Vince McMahon von Trump irgendwie die Haare rasiert werden, ne? Da erinnern sich halt einfach viele Leute drüber zurück. Das sind halt auch solche Sachen, die bei WrestleMania immer wieder Einzug gehalten haben, ne? Genauso sind es aber auch, wie wir es auch angesprochen haben, diese Payoffs, diese emotionalen Höhepunkte, die dieses Event so besonders gemacht haben. Weil wir sprechen ja bewusst nicht von, das ist ein SummerSlam-Moment, das ist ein Backlash-Moment, sondern wir reden von WrestleMania-Momenten. Und das sind die, die es zählt. Und das ist auch der Grund, warum viele Wrestler zu dieser Company wechseln, weil das sind die, die dich unsterblich machen. Und wenn man das jetzt mal mit dieser Road heute vergleicht, dann stellt sich schon die Frage, ob dieses Element aktuell so ein Stück weit verloren gegangen ist oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eben nur, was du bei WrestleMania machst. Mich würde es da einfach mal interessieren, wie du das für dich definierst, was WrestleMania für dich aussieht. ausmacht und ob du vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit hast, das ist vielleicht mal abseits auch noch von WrestleMania 30, wo du sagst, genauso muss sich eine Road auch anfühlen, weil ich finde, das Yes Movement ist eine gute Geschichte, aber das ist ja auch was, wo die WWE adaptiert hat, weil man, das war ja nicht der erste Plan, es war so, okay, ich komme eigentlich an Danielson gar nicht vorbei und wir nehmen jetzt halt das, was uns die Zuschauer geben, aber wo du auch sagst, das ist geplant und klar, da kannst du jetzt natürlich auch WrestleMania 40 sagen, könntest du jetzt machen, wenn du böse bist.
Könnte ich jetzt auch machen, vor allem, weil ich auch wirklich ein großer Befürworter der Bloodline war. Also für mich war das eine ganz große Ära tatsächlich, das ganze Bloodline. Klar, es hat sich gezogen, klar, man hat sich gedacht, ja gut, Roman Reigns kann einfach nicht verlieren, weil wieder jemand mit einer Kapuze reinkommt, check ich alles. Aber für mich war es im Ganzen echt gut erzählt. Also es hatte irgendwie einen schlüssigen Weg, also hat irgendwie alles Sinn ergeben und aber auch da hat man ja sogar bei WrestleMania 40 gesehen, dass tatsächlich erst gedacht wurde, ja, wir stellen jetzt Rock damit in den Ring und dann die Cody Crybabies, ja, die dann natürlich gekommen sind und das Ganze wieder umgemünzt haben. Da fand ich aber auch irgendwie schön, dass das scheinbar in der heutigen Zeit doch noch möglich ist, dass das Publikum das bewirkt. Also da gebe ich komplett der Crowd die Credit, dass sie da einfach nicht wollten, dass einfach jemand, der das Royal Rumble gewinnt, nicht im Main Event steht. Also das ist auch, finde ich, ist eine ist eine Regel, die muss beibehalten werden irgendwie. Das kann man nicht einfach umbauen. Aber ja, ich muss auf jeden Fall sagen, dieses ganze, was, du wolltest jetzt ein positives Beispiel noch haben.
Genau, oder? Ein positives Beispiel für dich, so WrestleMania oder die Road oder ähnliches, auch ausmacht, vielleicht auch eine singuläre Storyline abseits davon.
Ja, also da fällt mir dann WrestleMania 31 noch ein, also The Architect, wie er damals diesen Heist of the Century durchgeführt hat, das war ein purer Gänsehautmoment. Vor allem, ich konnte es damals nicht live gucken, habe dann den Fehler gemacht, auf Social Media zu gucken und habe nur diesen einen Jungen gesehen, der bleibt mir im Kopf. Es gibt so ein Foto von jemand aus der Crowd, der so macht, so oh mein Gott, so wie dieser dieser junge Herr der die Augen so aufgerissen hat, als Taker verloren das Jahr davor. Ja, genau so einen Moment gab es im Jahr darauf dann nochmal. Und ich dachte, scheiße, was ist da passiert? Fuck, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe es nicht gesehen und ich wurde auch nicht gespoilt, aber ich habe nur das Bild gesehen. Hab dann geguckt und ich war die ganze Zeit so, okay, krass. Brock Lesnar, Roman Reigns, wer gewinnt das Ding jetzt? Und als dann diese Musik von Seth Rollins kam und er hat ja das ganze Jahr so abgefuckt mit diesem Scheißkoffer. Es war so nervig, weil man nie wusste, wann haut er da jetzt rein. Immer wieder kam er mal rein. Er verliert am gleichen Abend noch gegen Randy Orton, wo dieser krasse RKO da noch geliefert wurde. Und man hatte es einfach gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das Match war ultra packend. Ja, und auch hier, Brock Lesnar war da ein Big Thing einfach. Roman Reigns war nicht gut, kam nicht gut an, weil ich glaube, Vince wollte ihn unbedingt ganz schnell irgendwie zu einer Größe machen damals. Und alle haben es gehasst, dass wenn irgendwie Roman Reigns Move gelandet hat und Brock Lesnar musste eigentlich gewinnen und es sah ganz gut aus für ihn, bis dann Seth Rollins kam. Und das hat einfach alles verändert und weiß nicht, das hat irgendwie super für mich reingepasst und ist für mich deswegen ein super positives Beispiel.
Ist für mich mein All-Time-WrestleMania-Moment tatsächlich. Das ist spannend, weil es ist genau das und ich hab's nicht fassen können, weil es so überzeugend war. Also da werde ich jetzt auch richtig nostalgisch und da werde ich auch, ich weiß, ich habe das mit dem Kumpel in der Nacht geguckt, auch vorm Fernsehen, wir haben da gesagt, weil wir auch so, nein, Roman, bitte nicht. Und dann war das Match eigentlich auch irgendwie nicht schlecht. Und hat Roman dann bei allem, was ihm Lesnar entgegengeschmissen hat, hat er dann auch irgendwann das Lachen angefangen und hat dann auch so einen blutverschmierten Mund. Und du dachtest, ja, okay, also das Match ist unterhaltsam. Aber irgendwie, wir wollen es halt auch irgendwie nicht sehen. Und dann kommt Rollins. Das sind die WrestleMania-Moments. Und das ist genauso, wie du das hinleitest und es vor allem nicht kommen siehst. Ich möchte noch was reinschmeißen, wo ich sage, das fand ich sehr gut aufgebaut. Das ist für mich WrestleMania. WrestleMania 21, wie du mit Batista und Triple H dann bei WrestleMania das beendet hast, wo du bei New Year's Revolution irgendwie schon anteast, dass Batista langsam versteht, wie funktioniert die Evolution, wie funktioniert Triple H, dass du dann da auch reingehst und sagst, okay, er wendet sich dann irgendwann dagegen, er belauscht dann auch die Gespräche und es kulminiert dann da und du machst sogar noch bei Backlash und dann bei Vengeance das große Hell in a Cell Match. So erzählst du für mich eine langfristige Storyline, die bis zu WrestleMania, aber auch darüber hinaus erzählt werden kannst und wo dieses Match dann einfach auch einen großen Wert hat, wo du sagst, okay, das fühlt sich so an, als könnte es nur bei WrestleMania stattfinden. Das ist so meine Erinnerung. Fand ich auf jeden Fall eine tolle Road bis dahin einfach auch.
Ja, also man hat einfach, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, dass du jetzt nicht immer was Kompliziertes brauchst, irgendwas out of the box, ne? Du hast einfach zwei Leute, die lange, und das ist ja surreal, weil es ja eigentlich genauso jetzt hätte auch laufen können mit Cody und Randy. Ne, also du hast ja das Beispiel ja gerade genannt. Also genauso könnte man das ja mit den beiden auch machen, weil die History ist da, man hat die Matches, man hat eine gemeinsame Zeit, also es wäre alles, der Tisch ist gedeckt, aber man sagt, nee, ich will keine Rinderrouladen, ich will eine Pizza. Weißt du, und das ist halt einfach, das verstehe ich dann nicht auf dem Sonntag.
Ja, aber es ist ja genau so. Es ist ja Bier einfach. Du hast so viel History, du brauchst mir gar nichts anderes erzählen. Du musst mir genau das erzählen, was sich jeder Fan seit Jahren ausmalt. Nee, wir werfen Pat McAfee rein und lassen ihn mal darüber schwafeln, wie schlecht das Produkt aktuell ist und dass dafür vielleicht Cody verantwortlich ist. Und drängen einen Randy, der eigentlich der Mittelpunkt der Fehde sein sollte, der sich gerade geturnt hat, wo du vielleicht nicht die Reaktion bekommst, stellst du dann eigentlich auch in den Hintergrund. Es klingt wie ein Albtraum, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht habt ihr da draußen noch WrestleMania Roads und Momente oder Ähnlichem, die vielleicht in euch dann dieses Gefühl darauf beschreiben, wo ihr sagt, das kann eigentlich nur bei WrestleMania stattfinden und wo ihr vielleicht nicht das Gefühl habt, dass es in der heutigen Zeit noch passieren kann. Ich finde, das waren jetzt ganz gute Schlussworte, deswegen gehen wir jetzt in dein tolles Gastthema, Karl, auf das ich mich besonders freue. Ich mach's in dem Fall wie immer wie Cody Rhodes. Du darfst den Zuhörenden nun sagen, was auf uns zukommt und somit schließe ich mit Kalle.
What do you want to talk about?
Ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen überlegt und ich bin ein großer Fan von Stables. Also ich schaue mir da gerne an, wie Factions sich bilden. Da gibt es ja sehr viele prominente Beispiele. Vielleicht ein paar auch, die so ein bisschen unterm Radar waren, aber trotzdem ganz gut. Und die Frage, die ich heute mitbringe oder das Thema, was ich heute mitbringe, ist eigentlich, was sind deine oder unsere jeweiligen Top 3 Stables of all time?
Boah, muss ich die in eine Reihenfolge bringen? Oder ist das?
Ja,
ist das,
ich verstehe, was du meinst. Ich hatte das gleiche Problem. Du kannst einfach deine drei Besten nennen. Mhm. Und vielleicht schaffst du es, sie ein bisschen so einzuordnen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann nicht.
Das passt. Ich fange mal mit meiner 3 an. Dann kannst du dann gerne du dann danach dann deine 3 geben. Es hört sich blöd an und es hat so einen Bart, das Ganze. Aber ich muss aus Gründen, die wir gerade besprochen haben, irgendwo The Shield nennen. Ich komm nicht dran vorbei, weil ich sagen muss, die haben für mich eine so große Bedeutung für das Business. Nicht nur für WWE, sondern für das Business. Mit Moxley bei AEW, der dann auch irgendwo weggegangen ist. Mit Rollins und Reigns, die Antithese zueinander sind von dem einen, der eigentlich gepusht werden hätte sollen, der dann aber, wie du es gerade gesagt hast, dann irgendwie rausgezogen wurde und ist mir erst mit Rollins gegangen. Das sind heute noch Staple Pieces der WWE, ne? Da bist du mit Reigns einen ganz anderen Weg gegangen und dann begegnen die zwei sich aber doch irgendwie wieder bei WrestleMania 40 und also Shield, wie sie gestartet haben mit dieser Idee, Junge reinzuwerfen, sie eigentlich als, ja, ich will nicht sagen, aber als die WWE da gerade überfallen, die vielleicht jemanden unter die Arme greifen, die den Undertaker attackieren und so weiter. Ich glaube, ohne Shield wäre die WWE in einer Zeit, wo es ganz düster eigentlich auch mal hätte aussehen können, gar nicht aus diesem John Cena Slump, er ist der Superheld, so rausgekommen. Es hört sich so blöd an, aber gerade diese Phase, wo dann Punk weggegangen ist von der WWE, wo du eigentlich dachtest, das ist irgendwie der mit Daniel Bryan oder Bryan Danielson, die dann das Ganze tragen, die dann auch weggefallen sind nach WrestleMania 30, hättest du Shield nicht gehabt. Oh je, ich glaube, dann hätte es wirklich, wirklich sehr, sehr dunkel ausgesehen und egal wie die interagieren, die sind heute alle noch super befreundet, es ist heute so viel History da. Leider haben wir nie dieses Triple Threat bei Mania zwischen den drei bekommen, aber das würde ich sagen, ist meine Nummer 3 und einfach von den Personalities, sowohl Singles als auch die Six-Way-Matches oder Six-Man-Tag-Team-Matches, die sie gerestelt haben, komplett undenkbar. Also viel zu wichtig ist der Grundstein für die WWE und Wrestling, wie wir es im Mainstream heute überhaupt leben dürfen.
Jetzt habe ich ein Problem.
Oh, ich habe mir gedacht, ich habe so deinen Blick schon irgendwie so identifiziert. Das ist eine Nummer auch von dir, oder?
Ja, ich war noch überlegen, ob ich es höher raten soll tatsächlich. Aber The Shield, du hast eigentlich jeden Punkt angesprochen, den ich auch hätte nennen können. Ich würde es jetzt auch einfach mal mir auf die 3 legen, weil ich glaube, es gibt noch so ein paar, die finde ich auf jeden Fall besser oder wichtiger in dem Fall für die History und auch generell. Was mir, glaube ich, bei The Shield einfach so ein bisschen gefehlt hat, damit es nicht die 1 werden kann, ist so, sie wirkten halt, ne, wie der Name auch schon ein bisschen sagt, so wie so eine Söldnertruppe. Und ich glaube, dass da auch immer so sehr sprunghaft war. Was aber sehr cool war für mich, war zum Beispiel auch das Ende von The Shield. Also es wurde sehr gut aufgelöst, meiner Meinung nach. Ne? Du hast am Abend vorher noch dieses krasse Match gegen Evolution und dann der Heel-Turn von Seth Rollins, der wirklich auch unerwartet kam, meiner Meinung nach. Also ich habe da das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, der Rest ist Geschichte. Also dann hat ist jeder so seinen Weg gegangen. Dann hattest du diese endlos lange Storyline noch mit Seth Rollins und Dean Ambrose, nenne ich ihn jetzt einfach. Und wo Dean dann auch einfach gezeigt hat, dass auch einfach viel Witz in ihm steckt und nicht nur dieser Lunatic Fringe oder dieses Verrückte, sondern auch, ne, ich erinnere mich irgendwie an diese eine Folge Raw, wo er da mit diesem Hotdog-Wagen kommt und da irgendwie allen so richtig auf den Zeiger geht oder den Koffer mit so einer grünen Spray-Paint da irgendwie, da kommt dieses grüne Gift da raus oder wie auch immer. Also er ist Seth Rollins sehr lange auf die Nüsse gegangen und es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach lustig, es war unterhaltsam und es hatte trotzdem auch einen technischen Mehrwert und dementsprechend fand ich es sehr gut. Und Roman Reigns, ja, ich würde jetzt vielleicht The Shield auf meine Honorable Mention packen, weil man sie nennen muss, auf jeden Fall. Aber dann nehme ich die Bloodline tatsächlich auf die drei, weil ich das Gefühl habe, ich wurde da über 4 Jahre sehr gut unterhalten und ich finde es auch gut, wenn es nervt, weil sie sind nicht aus dem Programm wegzudenken gewesen. Man hat sehr viele schöne Momente auch mit einem Sami Zayn dann gehabt, Honorable Us und generell, man wusste nie so genau, mag Roman Reigns seine Cousins eigentlich? Also ist er mit den, findet er, kommt er eigentlich mit denen klar oder nicht? Weil mal verprügelt er die, mal ist er dann irgendwie sauer, mal ist er dann sehr liebevoll und ich finde, er hat einfach diese Bossrolle so gut eingenommen. Also es ist für mich so schön gewesen zu sehen, was Paul Heyman aus ihm rauskitzeln konnte, weil genau so habe ich mir Roman Reigns immer vorgestellt, wie ich ihn dann bekommen habe. Und der Typ hat einfach Aura. Also, und der trägt einfach schon so lange für den Erfolg der WWE bei, zu dem Erfolg der WWE bei. Und die Usos, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht mehr sehen möchte, auch wenn man keinen Superkick mehr sehen kann auch, ich check das. Und der Nächste, der einen Spear hat, ich weiß, aber die Usos, die sind halt leider auch wirklich sehr lange sehr gut gewesen. Und die haben es auch absolut verdient, als Tag-Team so viele Titel zu gewinnen, weil die auch einfach damals schon einen sehr frischen Wind mit reingebracht haben und da hat sich der Kreis für mich einfach so ein bisschen geschlossen und ich habe da einfach dieses Family-Business-Vibes bekommen, es hatte sowas Mafia-Technisches schon fast und auch dieses ganze Traditionelle mit dabei, deswegen ist für mich die Bloodline auf der 3.
Kann ich 100% nachvollziehen. Ich habe die Bloodline auf meiner Honorable-Mention-Liste einfach auch aus einem Grund. Es ist nicht das, was ich am meisten enjoyed habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's so extrem wichtig für das Business, weil gerade wenn man sich diese junge Audience, über die wir vorher gerade lustigerweise noch gesprochen haben, die Bloodline ist mitunter für so viele Leute verantwortlich, die jetzt ins Business reingekommen sind und sagen, Roman Reigns ist mein Go-To. Das hatten wir vielleicht mal früher auch mit einem John Cena oder ähnlichen, ne, wo wir gesagt haben, Rey Mysterio, die sind die Leute, die viele reingezogen haben. Das hast du immer so generationsweise. Und Roman Reigns hat in dieser Rolle mit dieser Coolness, mit dieser Edginess, die er ja jahrelang als dieser Big Dog nicht haben konnte, nicht haben durfte, nicht gut geleitet war, ne, nicht die Storylines auch dafür hatte, endlich an dem Posten, wo du sagst, that's it. Endlich fühlt er sich genauso an, wie es vielleicht Vince auch jahrelang schon wollte, was er nicht hinbekommen hat. Und jetzt hast du irgendwie alles so ausgelegt, dass es danach aussieht und dass es funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wir hätten sicherlich nicht diesen großen Boom rund um WrestleMania 39 und WrestleMania 40 bekommen, wo jeder gesagt hat, ich schaue Wrestling auf jeden Fall. Und da sind viele Leute wieder weggefallen. Hätte es die Bloodline nicht gegeben. Und ich bin lustigerweise absolut dann auch bei meiner Nummer 1 der vollkommenen Auffassung, Stables, vor allem Heel Stables, die müssen nerven und die müssen dauern und die müssen auch genau solche Phasen überdauern, wo sie sagen, ja, da ist einfach keiner in der Nähe, der sie schlägt. Und die müssen dir so lange auf den Keks gehen, bis der Payoff groß genug ist. Deswegen fühle ich das zu 100%, was du gesagt hast. Und Roman Reigns als dieser eiskalte, gaslightende, manipulierende Mafia-Boss, wie du es gesagt hast, das ist schon großes Kino gewesen und die beste Wrestling-Story der letzten, ich weiß nicht, wie viel Jahren. Also 100%. Eine Sache, die ich übrigens rückwirkend noch zu The Shield sagen wollte, ist, wir vergessen auch immer, dass es The Shield auch eigentlich nur so richtig in dieser Urbesetzung 2 Jahre lang gegeben hat. 2012 bis 2014, das ist halt ja. Auch nicht so lang. Ich habe sie nur wegen der Bedeutung für das Gesamtbusiness mal reingepackt. So, und jetzt gehe ich mit meiner Nummer 2 und die ist nicht innerhalb vom Mainstream, aber irgendwie dann doch schon. Und es ist, ja, der Bullet Club von New Japan Pro Wrestling, beziehungsweise in allen Ausführungen, auch überall im Indie-Bereich, beziehungsweise ja dann auch über die Jahre mit The Elite, die dann ja auch All Elite Wrestling gegründet haben. Warum der Bullet Club? Weil ich finde, dass sie in einer Zeit, wo diese Coolness von Heels gar nicht so leicht war rüberzubringen. Auch diese Edginess, was wir gerade bei der Bloodline zum Beispiel schon besprochen haben, dass Heels richtig cool sein können, wieder etabliert haben und das in mehreren Ausführungen. Also dann Prince David, heute Finn Balor, danach ein AJ Styles. Ne? AJ Styles hat so sich neu erfunden, ist so zum wirklich absoluten Main-Eventer aufgestiegen. Davor war er halt irgendwie der Flummi bei TNA, so ein bisschen, ne, den jeder so dachte, ja, könnte schon, aber hatte das Ding. Nach New Japan wusstest du als Anführer vom Bullet Club, der ist auch WWE-Main-Event-Material, wann macht er den Sprung? Danach hattest du Kenny Omega, um Gottes Willen, einer der besten In-Ring-Performer, der letzten Jahrzehnte, den hast du dann tatsächlich auch damit untergebracht. Die haben die Elite gegründet, haben dann danach irgendwie auch abseits von der WWE was auf den Markt gezaubert. DJ White Storyline dann rund um den Bullet Club fand ich auch hervorragend. Also es waren immer Leader dabei. Jetzt David Finlay, der das Ganze dann nochmal in eine andere Richtung mit den War Dogs getrieben hat. Ja, jetzt ist der Bullet Club erstmal gone, aber ich muss sagen, diese Auswirkungen, was du diese T-Shirts gesehen hast, das hast du. Und es ist kein Foreshadowing, weil ich habe die NWO nicht drin, weil ich sie nicht so miterlebt habe, dass ich die Nostalgie damit sprechen kann. Aber sie haben für mich das erste Mal dieses Heel-Thema, das die NWO auch irgendwie gemacht hat, wieder so cool gemacht, dass du sagst, ich brauche ein Bullet Club-Shirt. Und selbst wenn du gerade gar nicht so tief im Wrestling drin warst, das war etwas, das mich bis heute einfach begeistert, wo ich heute sage, Bullet Club for life.
Okay, krass. Ja, witzig. Also ist das dann eine 2 sozusagen?
Das ist meine 2, das ist 100% meine 2.
Ja, ich habe ein bisschen gehadert mit meiner 2, weil ich würde gleich am Ende vielleicht noch eine Honorable Mention bringen, aber ich kann die nicht in die Top 3 packen, weil das ist, also wirst du am Ende verstehen, warum, also wenn ich den Namen schon droppe, wirst du schon verstehen, warum, aber ich fand die so unterhaltsam, dass ich echt überlegt habe, sie mit reinzupacken. Aber wer auf meiner 2 tatsächlich gelandet ist, ist für mich die White Family tatsächlich. Ich fand, die White Family hat einfach was ganz Neues mit reingebracht damals. Sehr viel mysteriösen Kram. Man hatte sehr schnell das Gefühl, du weißt nicht genau, wer ist der Nächste. Du wolltest immer wissen, was die White Family als Nächstes macht. Den wolltest du den nächsten Move immer sehen. Und ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Bray Wyatt am Mikrofon ist pure Gänsehaut. Was der abliefern kann, das ist wirklich unfassbar gut. Konnte in dem Fall natürlich. Aber was natürlich aus heutiger Sicht sehr schade ist, dass zwei der Gründungsmitglieder schon tot sind. Aber die Wyatt Family, ich sage extra nicht die Wyatt Six, weil das ist für mich wirklich leider was komplett anderes. Da hat man sehr viel Hoffnung geschürt, die leider gar nicht befriedigt wurde. Aber die Wyatt Family in der Grundkonstellation mit den ersten drei, mit Eric Rowan, mit Bray Wyatt und
Luke Harper,
danke. Später kam dann ja noch Braun Strowman dazu. Das war auch krass, fand ich, weil dann einfach nochmal so ein richtiges Biest damit reingekommen ist. Und dann dachten sie, boah, jetzt haben die den auch noch, krass. Wer soll die jetzt noch aufhalten? Also ich auch so die Attitude von Bray Wyatt mit diesem Überkopf. Und das war alles so frisch, das war alles so neu. Und man hatte irgendwie das Gefühl, die stinken irgendwie ein bisschen. Und es ist irgendwie mit den langen Bärten, ist irgendwie auch ein bisschen eklig, was die machen. Die wohnen da in ihrer Holzhütte und irgendwie sind das so, keine Ahnung, so Alabama Boys, irgendwie so, keine Ahnung. Es war einfach sehr authentisch und dementsprechend hat mich das absolut abgeholt und ich finde es eine absolute Schande, dass Bray Wyatt die Undefeated Streak vom Undertaker nicht beenden durfte, weil ich glaube, das wäre so krass gewesen, weil das wäre auch so ein bisschen die Torch übergeben gewesen, weil man bekommt halt schon das Gefühl, ein Bray Wyatt oder die Wyatt Family als solches hat und das ist für mich der Grund, warum sie auf A2 sind, die konntest du immer nutzen. Die konntest du immer irgendwo reinpacken und es hat immer funktioniert, weil sie titelunabhängig funktioniert haben, weil sie unabhängig davon funktioniert haben, wer gerade ganz oben steht, sondern sie konnten immer ihr eigenes Ding durchziehen und das hat das entsprechende Lob für mich verdient.
Oh, ich kann das 100% nachvollziehen. Wir hatten es vor kurzem im Hauptkampf, da wurden die Wyatts, die Wyatt Family jetzt in dem Fall als Sumpfsekte auch aus dem Hinterland, dem Amerikanischen, bezeichnet. Und ich finde es auch so passend, ne? Weil Bray Wyatt hat in Rätseln gesprochen. Und das war das, was wir vorher besprochen haben. Das ist nichts für die Casuals, sondern es ist für die, die wirklich zuhören wollen, die rein interpretieren wollen. Du wurdest reingesogen in das Ganze und dann auch noch mit dieser, ja, etwas übernatürlichen Aura, ne, wie du es gerade auch besprochen hast, dass so dieses eigentlich der natürliche Übergang vom Undertaker zu dem nächsten, ja, übernatürlichen Leader gewesen wäre. Ganz, ganz, ganz große Klasse. Ich finde trotzdem, es hört sich so blöd an bei diesem Stable, die sind bei mir trotzdem nicht gut genug eingesetzt worden. Ich finde trotzdem, du hast irgendwie dich zum richtigen Zeitpunkt nicht getraut, eigentlich Bray in Richtung World Title mit dieser ganzen Sekte nach oben zu pushen, weil du hättest da eigentlich was gehabt. Und ich habe das Gefühl, sie haben sich nicht getraut, weil es sehr grenzwertig war für den PG-Style, den sie damals noch fahren wollten, was die Wyatts so ausgedrückt haben, obwohl es für mich all das wirklich absolute Perfektion war. Und gerade dieses Second-Ding, oh, das hat dich reingesogen. Das hat in Leuten was ausgelöst. Und ich glaube, das ist auch sowas, was wir heute leider nicht mehr so haben. Gimmicks. Ne, so richtig Gimmicks, wo du sagst, das ist Wrestling. Das könntest du nie. Da ist irgendwie so ein Sumpfsektentyp, der in Rätseln spricht, wo das Licht ausgeht mit Laterne und der wrestelt dann aber im Ring und sieht dabei aber echt auch bedrohlich aus, geht auf dem Rücken wie so eine Spinne. Das ist Wrestling. Das kannst du nur verstehen, wenn du Wrestling-Fan bist. Und ich glaube, das macht auch manchmal solche Stables aus. Und das hat mich persönlich auch echt extrem abgeholt. Aber vielleicht eben aufgrund dieser Tatsache, dass sie nie ganz on top gestanden sind. So für eine längere Zeit hätte ich gesagt, ist es da deswegen bei mir wahrscheinlich auch nur unter den Honorable Mentions. Ich gehe mal über zu meiner Eins. Ich habe es aber vorher schon so ein bisschen geteasert. Und das ist Nostalgie. Das ist Nostalgie. Ich kann den Pick auch nicht gar nicht anders verteidigen, weil ich genau weiß, dass viele andere in dieser Zeit gelitten haben. Aber das ist das, was ich meine mit, du kriegst erst einen geilen Payoff, wenn du leidest. Und gelitten haben wir allesamt zwischen 2002 und 2005 bei Raw jede Woche unter der Evolution von Triple H, Randy Orton, Batista und Ric Flair. Wie nichts anderes. Für mich war das wirklich Peak Heel Stable. Von vorne bis hinten. Diese Reign of Terror von Triple H, die hat am Ende des Tages zwei der absolut neuen Generation an Stars rausgebracht, sich selber in der Zeit trotzdem platziert. Natürlich auch viele Leute auf der Strecke lassen, ne? Von Booker T angefangen, Rob Van Dam, all das, ne? Die da irgendwie mal dazwischen jobben mussten, diese ganze Fehde gegen Kane, wo er die Maske abgeben musste, alles fein. Aber so Triple H mit Randy Orton, der dann das erste rausbricht, wo man dann aber auch adaptiert hat und gemerkt, Randy ist besser als Heel. Der hat dann 2004 beim SummerSlam den Titel gewonnen, gibt ihn aber einen Monat später dann drauf bei Unforgiven auch wieder ab und wieder ein Stück für Stück erst der Turn gegen Randy. Dann wendet sich Batista daraus. Wie gesagt, das Daumen nach oben, Daumen nach unten. Es ist rent-free in my head, ne? Diese Szene dann, wie Batista den Titel gewinnt, Triple H eh schon nichts mehr hat, bis auf Ric Flair und am Ende sich dann sogar noch gegen Ric Flair wendet und die beiden dann sowohl in einem, ich glaube es war ein Steel Cage Match und in einem Last Man Standing Match dann auch noch das Ganze auskabbeln. Von ganz oben bis ganz unten wirklich eigentlich quasi das Ende von The Game. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich vom Entrance, wie sie sich gekleidet haben, auch einfach als die Prize Fighter, als das Stable, das auch diesen Luxus lebte, sich abhebt vom Rest. Das ist für mich wahrscheinlich mein favorite Stable of all time, weil wir gelitten haben, wir hatten einen guten Payoff, die Storylines waren immer da, du hattest immer die Hoffnung, wer kann das Stable jetzt endlich weiterhauen? Ja, und am Ende war es dann tatsächlich das eigene Mitglied selbst und das ist zwar mit die einfachste Story, die man je erzählen hätte können, aber für mich immer noch eine der effektivsten, Kalle.
Ich kann es nachvollziehen, definitiv, weil sich da auch einfach vieles geprägt hat, wie du schon erwähnt hast. Also ist auf jeden Fall ein würdiger erster Platz. Für mich kann es nicht der erste Platz sein. Für mich kann es ganz offensichtlich nur die NWO sein. Für mich muss es die NWO sein. Meine erste Wrestling-Show, dann mit so einem Knaller. Ich war mein Leben lang, ich habe hier immer auf meinem Schreibtisch eine Razor Ramon-Karte liegen. Ich bin ein großer Scott Hall-Fan. Kevin Nash habe ich auch gefeiert. Wobei ich ihn witzigerweise offensichtlich zu seiner diese Zeit nicht kannte, wo er auch richtig, hat er in 8 Sekunden mal ein Titelmatch gewonnen, ist ja krank.
Yes.
Das ist ja wirklich verrückt. Vor allem nicht gegen irgendwen, ne, muss man auch dazu sagen. Und Hulk Hogan fand ich einfach nur am Mike tatsächlich sehr gut. Also als Kind fand irgendwie weird, dass er so eine Glatze hat oder so eine Halbglatze. Das fand ich da irgendwie komisch aus. Das weiß ich noch. Aber der hat halt so geliefert. Also die Aura, die diese Truppe versprüht hat. Muss aber dazu sagen, die NWO, die dann später in der WWE nochmal gezeigt wurde, die hat mir nicht so gut gefallen. Und ich war aber ein großer Fan vom Wolfpack, was sich dann ja nochmal so abgesplittet hat, aber nur bis zu gewissen Graden. Ja, wir haben ja nochmal eine kleine Wolfpack-Reference bekommen, beziehungsweise Disco Inferno wurde jetzt am Freitag bei SmackDown nochmal genannt von Cody. Fand ich sehr witzig. Der übrigens auch damals bei Bash at the Beach vor Ort war mit seinem Vater. Als kleiner Funfact. Und ja, braucht man nicht drüber reden. Also wenn man weiß, wie die NWO sich verhalten hat, gerade in den Anfangszeiten, da wurde halt wirklich beöffentlicht, also wenn die ein Outdoor-Event hatten, dann wurde da Polizei, Feuerwehr, alles gerufen, weil die dachten, da wird angegriffen. Also das ist halt, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir da schon diese The Revolution Dokumentation zu der NWO, wer es nicht gesehen hat, und ist eine große Empfehlung, angeguckt habe, weil da sehr viel also von den Anfängen und von den positiven Vibes miterzählt wird, aber gleichzeitig kriegst du auch mit, warum es dann nicht funktioniert hat am Ende. Und das ist dann natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, weil am Ende wurde es zu groß, jeder wollte dabei sein, weil es halt so frisch, weil es halt so neu war, weil es halt so echt war auch, also wie die Jungs das auch selber gelebt haben wohl und wie das auch wirklich deren Lebensstil war. Und Scott Hall kaufe ich das absolut ab, der irgendwie ständig unter Drogen und betrunken war. Und auch andere wahrscheinlich. Und später war es dann einfach zu voll. Da war ja der ganze Ring nur noch mit NWO-Shirts voll. Aber ich bleib dabei, ich glaze da die Prime der NWO und die war auch einfach maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Stables orientieren in Zukunft. Und war auch einfach bahnbrechend, weil das einfach die gesamte Szene verändert hat.
Ich meine, der Einfluss ist ja, das war die Boom-Periode von Wrestling schlechthin, ne? Also, du kannst jetzt sagen, was du willst in Bezug auf, ich will es blöd immer nur sagen, den Abklatsch davon bei der WWE, aber die Generation X war ja klipp und klar auch davon angelehnt, dass du in irgendeiner Weise über die Stränge schlägst, Dinge machen oder Dinge zu machen, die eigentlich gar nicht so angebracht sind. Die NWO, ich glaube, es hat wenig Heel-Stables gegeben, die jemals so eine Heat nochmal gezogen haben, wo der Müll auch regelmäßig, ne, im Ring gelandet ist. Also, wo hast du denn das vorher sonst so gesehen, wo du wirklich sagst, das war das allerletzte und dann trotzdem die auf eine Art und Weise so cool hinzubekommen? Das ist das, was ich vorher meinte, was danach für mich erst der Bullet Club so wirklich wieder so richtig eingefangen hat, ist halt unübertroffen. Bei mir landet es halt aufgrund der Tatsache nicht, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht involviert war. Ich habe das irgendwie mitbekommen am Rande, aber ich hätte mich zu diesem Zeitpunkt nicht als Wrestling-Fan bezeichnet. Nichtsdestotrotz musst du sagen, wenn das ein kleiner Butschi dann schon mitbekommt, dass es da irgendwie, ne, mal so im TV, DSF oder sonst was, so einen Hulk Hogan gibt und die haben irgendwie alle so schwarze Sachen an, ne, und sprühen da auf einen Titel drauf und sonst was, dann checkst du eigentlich diesen Mainstream-Appeal von der New World Order bei WCW und dass das eigentlich vielleicht insgesamt so, ja, einer, wenn nicht der größte Wrestling-Act im US-Mainstream of all time eigentlich war. Also das war der Wendepunkt, wo die WWE dann auch an der Spitze abgelöst wurde. Und ich meine, das kannst du nicht erwähnen. Das funktioniert einfach nicht.
Vor allem, also was ich halt auch sehr schön fand, viele haben sich dann ja so ein bisschen bezirzen lassen und wollten dann auch unbedingt mitmachen. Und ich fand einfach schön, wie das Ganze rund um Sting dann erzählt wurde. Also Sting war einfach dann sehr lange ruhig, nicht mehr da, hat einen kompletten Imagewechsel auf sich genommen, war auf einmal so Gothic-Style und dann fing das schwarz-weiße Face-Painting an und war dann einfach The Crow und war dann einfach so der dann die WCW retten sollte und was er dann auch am Ende geschafft hat. Und das ist so gut erzählt gewesen, dass dann irgendwie diese große Gang, die dann sich da irgendwie so eingenistet hat, dann auch noch in die, mit Eric Bischoff, der dann ja auch dann damit drin hing und alles Mögliche, also in die Leitung der WCW sich eingenistet hat und pipapo, und dass er dann den Ballon wieder zum Platzen bringt, das fand ich dann irgendwie sehr, sehr rund und sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht der Payoff bei Starrcade 97 war dann nicht hervorragend, das könnte man vielleicht noch anbringen, ja. Aber ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Ne? Ich glaube, das große Problem daran war dann vielleicht ein bisschen so das Creative Control Thema, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann das alles rund um Sting auch würdigen mit, das war auch so Aura. Ne? Also wir haben vorher über Aura gesprochen, Sting, der kein Match wrestelt für Jahre, dann da oben eigentlich nur in den Rafters rumlungert und guckt, das ist halt auch so wirklich Aura, die du auch gebraucht hast, um ja die Antithese dann zu dem stillen Baby Face dann eben auch zur NWO zu bringen, die ja sehr outgoing waren, sehr sehr vocal, und ich finde das ist noch ganz spannend. Jetzt hast du aber vorher dann tatsächlich noch eine Honorable Mention angesprochen, die würde ich jetzt gerne hören. Ich habe auch noch eine, die ist zwar ein bisschen nischig, aber die spreche ich dann gerne danach auch nochmal an.
Ja, für mich ist es tatsächlich weder von der WWE noch von AEW oder von New Japan, vom TNA gab es mal ein Stable, was mich einfach sehr gut unterhalten hat. Ich weiß gar nicht, wie gut es wirklich war. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die ganzen Storylines waren, weil ich jetzt nicht so viel mitverfolgt habe. Aber es war Aces and Eights, geführt von Bubba Ray und Devon, die dann so ihren kleinen Biker-Club da so ein bisschen gegründet haben. Und ich fand das einfach sehr witzig. Also ich muss sagen, diese Kutten und auch so ein bisschen, ja, es ist natürlich auch vielleicht sogar ein bisschen an NWO angelehnt, weil Hulk Hogan da, glaube ich, auch kreativ viel mitgewirkt hat. Aber am Ende des Tages, mich hat's gut unterhalten. Es war ein bisschen bedrohlich, es war mit vielen Intrigen und es hat mich sehr an Sons of Anarchy erinnert. So, ich fand fand das einfach wirklich auf einem Unterhaltungslevel sehr, sehr hoch, und dementsprechend sind die in der Ehrennennung für mich mit dabei.
Ich habe auch noch eins und das ist tatsächlich Los Ingobernables de Japón, also ein Heel-Stable von New Japan Pro Wrestling. Das hat für mich deswegen eine so große Bedeutung, weil es bei New Japan eine Ära aufgemacht hat, wo man eben mit einem Tetsuya Naito, mit einem Evil, mit einem Sanada, mit einem Shingo und nun auch mit einem Yota Tsuji Leute durch ein Stable etabliert hat, die dann alle IWGP-Champion waren und am Ende tatsächlich auch du einen Junior hattest mit Takahashi und die hatten halt auch so ein bisschen Edge und Naito war ja so ein großes Failure von New Japan. Den hast du sehr schnell hochgepusht und das ist eigentlich analog diese Roman Reigns-Thematik. Ne? Das, was du machen wolltest, hat nicht hingehauen, der ist weggegangen, ist dann nach Mexiko und kam dann einfach mit einer Edge. Der hat diese Gürtel genommen, über den Boden gezogen und dann auch angespuckt, dann gesagt, ihr könnt mir gar nichts und trotzdem hat das Publikum dann irgendwann das aufgegriffen und hat auch genauso wie bei Roman gesagt, das ist deine Rolle. Das ist es. Und diese Popularität, denke ich, die wird man lang auch in Japan so mit einem Stable nicht mehr erreichen können. Aber was er da damit auch für junge Talente gemacht hat, die bis heute dann ja auch eine Relevanz haben im japanischen Wrestling, das muss ich ganz ehrlich einfach auch nochmal zum Schluss highlighten. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Das ist leider dann eben auch im Mai 25, als Naito New Japan verlassen hat, somit zugrunde gegangen. Ja. Damit beschließen wir auch dieses Gastthema. Es hat mich sehr gefreut, dass du es mitgebracht hast. Und wir gehen noch zu ein paar Fragen von unseren Supportern über. Da haben wir, glaube ich, 10 an der Hand. Die wollen wir mal ganz kurz abarbeiten. Majin Gohan fragt, was wollen die mir eigentlich mit Matt Cardona erzählen? Sie holen ihn zurück und er verliert jedes Match, aber in Backstage-Segmenten wird er als der übelste Star dargestellt. Karl, hast du dazu eine gewinnbringende Antwort zum Booking von Matt Cardona?
ja, man sieht es ja auch ein bisschen bei Rusev, da ist es ja ähnlich, dass er da auch einen großen Knall hatte, als er zurückkam, aber dann kam nicht mehr so viel. Ich finde es für ihn, also für Matt Cardona würde ich mir wünschen, wenn sie ihn auch mal ein paar Mal gewinnen lassen oder wenn er auch mal ein bisschen höher in der Card geratet wird, weil er ist underrated, schon immer gewesen für mich. Ich war großer Zack Ryder-Fan damals, ich fand sein Gimmick scheiße, aber ansonsten fand ich, hat er viel mitgebracht und ich habe mich sehr für ihn gefreut, als er damals den Intercontinental Championship gewonnen hat bei WrestleMania. Aber am Ende des Tages, ja, der Laden ist eh so voll, also man weiß ja gar nicht, wer da jetzt wie eingesetzt werden soll überhaupt. Aber ich finde, wenn du so jemanden zurückholst, dann musst du ihn auch nutzen und deswegen finde ich es auch schade.
Ja, er braucht ja auch wirklich nicht nur im Catering abgammeln, das ist ja dann irgendwie auch blöde. Da kannst du theoretisch auch mal in irgendeiner Weise wieder in Richtung Faction denken oder sowas, weil der Mann hat ja auf jeden Fall Charisma, das du nutzen kannst und hat auch schon immer gewusst, wie man sich präsentiert, ne? Gerade was Internet und eigentlich heute relevante Themen anbelangt. Oliver, der Leader der NWO, sehr passend zu gerade, fragt, hey yo, grüßt euch ihr beiden. Ich habe eine Frage, seit das Network down ist, habe ich diese Frage, gibt es eine Möglichkeit, alte Raw und alte Smackdown-Folgen zu sehen? Die aktuellen Folgen sind mir klar, nur wo alte Folgen laufen, das gleiche gilt für alte Folgen Nitro oder Thunder und da wüsste ich gerne, wo man das sehen kann. Vielen Dank, falls ihr da Infos habt und schöne Ostern. Erstmal schöne Ostern zurück. Aktuell gibt es tatsächlich seit dem Abschalten des WWE-Networks leider Gottes keine Möglichkeit, die ganzen alten Folgen zu gucken. Genaue Infos haben wir da noch nicht. Solange die Rechte auch bezüglich der Ausstrahlung auch noch bei Bild liegen, glaube ich, werden wir da größtenteils nichts auf Netflix sehen. Von dem her, Oliver, ich kann es dir leider bis jetzt nicht beantworten. Ich weiß, wir haben die ganzen alten Pay-Per-Views und PLEs jetzt bei Netflix, aber alles andere, da wirst du erstmal leider warten müssen. Und ich glaube, das findet dann auch Kalle ganz schade, der dann durchaus auch mal wieder in die alten Folgen sicherlich reinguckt. Da können wir dann leider nicht weiterhelfen. Das ist wirklich schade mit dem Network.
Aber vielleicht eine kleine Empfehlung zur Wiedergutmachung oder vielleicht zur Besänftigung. Es gibt einen sehr guten YouTube-Channel, der heißt WWE Vault. Yes. Und da werden alte Dokumentationen, alte Originals und sowas und auch alte Matches hochgeladen. Das kann so ein bisschen überbrücken, aber ich freue mich auch drauf, wenn ich mal wieder Nitro gucken kann.
Gibt es übrigens einen WCW-Channel auf YouTube, der auch von der WWE ist. Da werden auch Sachen tatsächlich hochgeladen. Könnt ihr auch mal reingucken. Aber jetzt auch keine Ahnung, ob super vollständig ist. Aber ich weiß, die WWE will so diese Marke auch ein bisschen präsentieren. Jojo fragt, ich habe, als Vince weggegangen ist, die WWE wieder verfolgt. Triple H hat mit seinem Booking am Anfang abgeliefert. Ich habe es einige Monate sogar lieber als AEW gesehen, aber TKO hat es mir immer mehr verdorben. Viel Werbung, teure Preise, es wird eher auf Momente als auf Substanz gesetzt und so weiter. Und das hat es mir richtig unsympathisch gemacht. Und ich sehe leider keinen Ausweg. Ich sehe nur noch die Chance, dass es schlimmer wird. Inzwischen habe ich mich zu 90% von der WWE wieder abgewandt. Könnt ihr da etwas nachempfinden? Oh, ich gebe es mal erst an dich und dann sage ich was dazu.
Ja, ich muss da natürlich ein bisschen zu meinem Wort stehen, was ich am Freitag im Stream von Slivo gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn mich die Road to WrestleMania jetzt weiterhin enttäuscht, beziehungsweise WrestleMania enttäuscht und ich da jetzt 2 Nächte mir den Schlaf raube und ich einfach dann rausgehe und sage, boah, ja, okay, nur die beiden letzten Matches haben sich gelohnt. Und für mich ist auch immer die Raw After Mania sehr wichtig, weil da immer auch so ein bisschen Wegebnung stattfindet. wenn sich da jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monaten oder sagen wir mal bis zum SummerSlam nicht irgendwie was rumreißt, bin ich da auch dabei. Also dann bin ich auch raus langfristig, was irgendwie das Interesse daran angeht, weil es baut schon auch bei mir ab, dass ich sage, boah, ich habe jetzt weniger Lust zu gucken und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hoffe natürlich, dass es sich wieder zum Guten wendet, wenn man es so sagen möchte, aber ich habe gerade nicht so die krasse Hoffnung.
Ich habe halt in dem Fall den Vorteil, dass ich, wie soll ich sagen, es hört sich blöd an, aber gar nicht so abgefuckt von der WWE bin, weil ich mich so oder so schon immer mit anderen Ligen beschäftigt habe und da halt auch hingucke. Und deswegen ist für mich, wenn die Liga halt nicht läuft, dann gucke ich halt dann mehr New Japan, mehr AEW, mehr sonst was, ne? Und deswegen ist es für mich nicht tragisch. Aber, und ich glaube, das wissen auch die Leute, die mich anderweitig von Social Media kennen, ich bin ja schon ein Kritiker vom aktuellen WWE-Produkt und stehe auch zu meiner Meinung. Und ich muss halt wirklich sagen, also gerade die, ja, SmackDown als Produkt ist mit 3 Stunden und dem, was sie uns an wirklich teilweise inhaltslosen Storylines liefern, für mich schon eine Sache, wo ich sage, gucke ich nicht mehr gerne, sondern gucke ich der Vollständigkeit halber, weil es für mich wenig von Belange gibt. Und wenn sich das weiter durch Shows durchzieht, dann muss ich sagen, ja, kann ich es verstehen, warum die WWE für mich auch immer unattraktiver als Produkt wird. Aber wird jetzt erstmal nicht ausschalten, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, Jojo. Danny is saved by the Lord fragt, wo wir jetzt nach der SmackDown schon über Vince Russo philosophieren. Guter Punkt, weil Vince Russo und vielleicht übers Produkt herziehen und WCW 2000, 2001, naja. Gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich eurem Raw vs. Nitro-Format, wann es da eventuell weitergeht? Und noch eine Frage an euch beide, was muss bei Mania passieren, damit ihr diese Story von Randy und Pat als etwas Positives seht und ihr euch auf die Wochen nach Mania freut? Also zu Raw vs. Nitro habe ich vor kurzem schon was in dem Hauptkampf gesagt. Weiß ich nicht, Danny, ob du das gehört hast. Nein, es gibt leider nichts Neues. Wir wissen nicht, wie wir das Format so fortsetzen können, dass es in einem angemessenen Rahmen aktuell stattfinden kann. Deswegen bleibt es pausiert. Wir würden es gerne fortsetzen, natürlich auch mit Mac, aber bisher hat sich das zeitlich einfach vom Fenster her nicht ergeben, dass wir das so unterbringen und dass die Leute das in ihrer Freizeit, wir machen das ja auch alle nur teilweise entweder aus Leidenschaft oder nebenberuflich, ja, dass ich da die Zeit dafür findet. Das muss man den, also Tobi und auch Mac hoch anrechnen. Es sind ja 2 Shows pro Woche immer zu gucken gewesen, aufzunehmen und das ist eine Menge Arbeit und das klappt im Moment nicht. Du könntest aber trotzdem natürlich unsere Support-Formate abchecken, ja. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch den Banger Club, den wir eingeführt haben. Wir schauen uns da, der Niki und ich, die besten Matches of all time quasi an. Da könnt ihr auch mal reingucken. Da sind auch einige Retro-Sachen dabei, auch von der WCW, falls es euch für interessieren sollte. Und jetzt auf die andere Frage, die gebe ich dann an Kalle. Was muss bei Mania passieren, dass für dich die Story zwischen Randy und Pat etwas Positives vielleicht noch mit sich bringt?
Pat muss raus.
Also RKO, Pat dann vorbei, oder?
Nee, also ich verstehe nicht, warum gefragt wird zwischen Randy und Pat, weil eigentlich ist für mich im Fokus Randy und Cody, dass das gut wird. Weil was Pat macht, ist mir eigentlich nicht so wichtig, um das mal nett auszudrücken. Für mich ist eigentlich viel essentieller, dass jetzt noch eine Story zwischen Cody und Randy entsteht, die für mich schlüssig ist und vor allem natürlich, weil sie es beide können, Randy ist natürlich schon ein Tucken älter, aber dass einfach ein Banger-Match entsteht.
Das kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also das Match ist mir halt wichtig, was Pat macht, ist mir eigentlich echt komplett egal. Er kann auch danach gerne wieder weg sein und dann vielleicht zu seinem Wort stehen, denn er hat online gesagt, wenn Randy Orton den Titel nicht gewinnt, wird er nie wieder im Wrestling-Ring zu sehen sein. Naja, vielleicht würde das meine Begeisterung für einen Cody Rhodes-Sieg dann auch noch ein bisschen nach oben heben. Okay, das war jetzt sehr zynistisch. Wow. Nein, um Gottes Willen, ich will auch Randy gewinnen, so ist es nicht. Aloha1286 fragt, kann es sein, dass WWE einfach nur versucht, die Story, die sie mit Travis Scott und John Cena noch in der Schublade vom letzten Jahr hat, nochmal mit Orton und McAfee zu erzählen und Cody jetzt nochmal da die Sache mit Travis Scott und Rock quasi durchspielt, weil die andere abgebrochen wurde, da das Booking momentan vor Einfällen leider nicht so strotzt, halte dies für durchaus möglich. Ich glaube nicht, dass sie das wiederholen wollen. Ich glaube aber einfach, dass sie wieder so war, wir verkaufen nicht genug Tickets und da würde vielleicht Pat McAfee als der Mainstream-Star ESPN, was du gerade auch vorher gesagt hast, Hollywood-Star, halt dem Ganzen gut tun. Ich glaube, damit können wir das auch soweit abtun. Lord Patrick fragt, hallo, ich habe Fragen zu den Abos von AEW und WWE. Könnt ihr mir hier einen Überblick geben, wo jetzt was genau läuft? Lohnt sich Thriller noch? Nein, das kann ich dir gleich sagen. AEW Plus, ja, das ist quasi das Network von AEW. Laden sie jetzt auch alte Pay-Per-Views hoch. Du kannst jede Weekly, Live oder On Demand gucken. Und kündigt sich das WWE-Network von selbst? Ja, und wo laufen auch andere Sachen? Zum Beispiel Ring of Honor, TNA und New Japan. Ring of Honor läuft jetzt tatsächlich auch bei AEW Plus. Gibt aber auch noch den Honor Club, da kannst du alte Sachen gucken. packen. TNA gibt's TNA Plus und New Japan läuft auf New Japan World. Sorry für die lange Nachricht, gar kein Problem. Das waren deine Antworten.
Wow, what the hell? Das ist einfach aus der Pistole auch kommt.
Irgendwas muss ich ja können, wenn ich schon nicht unterhalten kann. Yes Man Punk fragt, was ist mit Chris Jericho geplant? Ich bin auch dafür, dass er keinen World Title Run bekommt. Ich glaube, das haben wir vorher gut auseinandergenommen, dass wir da tatsächlich genauso planlos sind ein bisschen, weil wir es nicht sehen. Ich würde jetzt mal tippen, er bringt irgendein neues Gimmick rein, weil, was aufgefallen ist, es wird zu ihm nur noch als Jericho referiert, nicht mehr Chris Jericho. Und vielleicht sieht er sich jetzt in irgendeiner höheren Instanz und als ein Wesen, das gefühlt über seinen vorherigen Persönlichkeiten schwirrt. Das wäre zumindest meine Meinung. Hast du irgendeinen kreativen Einfall, Kalle, was du sagen könntest? Chris Jericho könnte jetzt kreativ tätig werden, wo du sagst, neu erfinden.
Naja, was heißt neu erfinden? Aber mein Take ist immer noch, vielleicht junge Talente aufbauen und vielleicht kann auch ein Stable gründen, meiner Meinung nach, irgendwie, und da als Leader fungieren und die Leute so ein bisschen durch den Ring scheuchen. Also da sehe ich ihn eher, aber bitte nicht mehr so viel ohne T-Shirt.
Nee, genau, vielleicht T-Shirt anbehalten, das wäre vielleicht auch eine gute Idee, wobei man sagen muss, er ist körperlich jetzt aktuell zumindest wieder in besserer Verfassung als noch unter dem Learning Tree. Und die letzte Frage der Woche gebührt Nemassa 2293. Huhu, ihr Lieben, ich habe eine Frage an euch. War es nicht anfangs so, dass die Rumble-Gewinnerin bei den Frauen Nacht 1 bei Mania den Main-Event bekommt? Ich glaube, davon ist man erst abgewichen, als man unbedingt Ronda gewinnen lassen musste und niemand das sehen wollte. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und schöne Feiertage. Kannst dich du an das erinnern? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war nie fest, oder? Dass die Frauen sicherlich den Night One Mainer haben. Also wäre mir zumindest nicht so im Kopf geblieben.
Nee, kann ich auch so nicht bestätigen. Also ich glaube generell, die Anzahl an weiblichen Main Events ist ja bis heute immer noch sehr gering. Und ich glaube nur, dass das immer nur den Männern wirklich fest versprochen wurde, weil das halt seit, keine Ahnung wie lange das so ist, mindestens seit 2008 den Männern auch so versprochen wird und verkauft wird. WrestleMania Main Event bei Rumble gewinnt, und ich glaube, es ist einfach für die Damen vor allem Titelkampf immer versprochen.
Ja, also ich glaube, die große Problematik liegt einfach daran, dass, also nein, ich glaube das nicht, weil wenn du zurückdenkst, WrestleMania 36 war ja dann auch das Boneyard-Match mit Styles gegen Undertaker, und es war ja dann auch quasi die erste Nacht 1, also das dann bei WrestleMania 37 das Ganze, glaube ich, gehabt, aber seitdem ja gar nicht mehr. Deswegen, ich würde sagen, nein, ich glaube nicht, dass es ihnen so versprochen wird. Wenn sie es zwischendrin gesagt haben, sind sie auf jeden Fall davon abgewichen. Ganz ehrlich, aber wir können da vielleicht zum Abschluss einen tollen Punkt nochmal aufbringen. Ich bin schwer dafür, dass, wenn man die Frauen schon nie bei WrestleMania mehr headlinen lässt, ja, was mir auch irgendwo auf den Keks geht, warum zur Hölle ist es dann so schwer, sie bei normalen PLEs in den Main Event zu stellen und ihnen dort die Bühne zu geben? Weil wir reden immer von WrestleMania Main Event, Main Event, Main Event. Ja, wir haben es ja nicht mal bei den normalen PLEs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätten die Damen es viel mehr verdient, ins Spotlight zu kommen, weil es sehr oft so ist, dass auf jeden Fall die Matches mehr abliefern als bei den Männern und du da tatsächlich auch besseres Wrestling insgesamt siehst.
Bestätige ich. Oder gehe ich mit?
Yes. Das waren dann tatsächlich auch unsere Fragen. Wir sind wieder bei einer Stunde 40 angelangt. Ich werde dann garantiert von Mickey wieder geschimpft. Ich werde von Sylvester ermahnt, dass ich bald die 2 Stunden schaffe. Das ist ja wunderbar, ne? Also ich versuche das tatsächlich nicht, aber ich glaube immer nicht, dass wir dann über alles so lang schnacken. Aber jetzt hat es der Kalle auch wieder geschafft. Scheinbar sind wir dann irgendwie beide ganz gut im Schwafeln. Könnte ja auch sein, dass wir das drauf haben. Kalle, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Podcast. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht, Kalle hier auch zuzuhören wie mir. Ich hätte dich natürlich auch sehr gerne nochmal im Hauptkampf, wenn du da zukünftig dich für offen bist, würde mich sehr, sehr freuen. Und dir gebühren auf jeden Fall die letzten Worte. Ich verabschiede mich mit vielleicht den passendsten Worten. Die habe ich jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gesagt. In dem Sinne, sie zählen heute mehr als sonst auch immer. Da draußen habt ganz viel Spaß, habt schöne Feiertage noch und seid kein Tribalist und genießt Wrestling. Es war mir eine Ehre.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne da und gerne komme ich natürlich auch wieder, sofern gewünscht und es sich anbietet. Und ich hoffe einfach, dass ich das nächste Mal, wenn ich hier sitze, immer noch Lust auf die WWE habe. Tschüss.